Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Willkommen zu einer neuen Folge Kau und Schluck. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Wir haben wieder ein wunderbares, kunterbunt gemischtes Podcast-Menü für euch gezaubert, das allerdings heute ein bisschen anders aufgetischt wird, denn es hat sich seit der letzten Folge auch ein bisschen was getan in unserem Kau- und Schluck-Lager. Wir werden in diesen schwierigen Zeiten für ein paar Folgen unterstützt, worüber wir uns sehr freuen und worüber wir sehr dankbar sind. Es geht um Wein. Wir haben schon öfter mal die ein oder andere Anfrage von euch erhalten. Ey Jungs, bringt doch das Thema mal ins Spiel, bringt doch mal darüber was im Podcast. Und da trifft sich das doch sau gut, dass wir das ja heute mal so ein bisschen mit ins Spiel bringen. Denn ihr wisst ja auch, spätestens seit unserer Planwagenfahrt mit Alkohol kann man uns immer hinterm Ofen hervorholen. Insbesondere, wenn es um leckeren Wein geht. Aber gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Ich erzähle euch ein bisschen was darüber, wie das zustande gekommen ist. Wir wurden kontaktiert von der Rebschule Martin in Gundheim, ob wir nicht Lust hätten, was zusammen zu machen. Und wir so uns besprochen und so überlegt und die Webseite angeguckt und überlegt und besprochen und dann erstmal gesagt, okay Leute, stopp. Wir können überhaupt gar nichts jetzt entscheiden, ohne dass wir das Stöffsche vorher mal nicht probiert haben. Weil was will man nach die ganze Zeit da hin und her überlegen und in dem ganzen Agentursprech hin und her machen, wenn man doch gar nicht weiß, wie das Zeug schmeckt. Und für immer was abgreifen, ja, das ist natürlich immer irgendwie geil. Also haben wir gesagt, Boys, schickt uns doch mal ein paar Fläschchen zu. Wir checken das aus und wir melden uns bei euch. Und Leute, das haben wir gemacht. Dieser Shoppen hat uns die Schuhe ausgezogen. Wir haben uns gegenseitig angerufen und haben gesagt, ey Leute, habt ihr den Wein schon aufgemacht? Das ist ja richtig geiles Zeug. Also wir waren instant angetan davon, auch was diese ganze Story angeht, um diesen Wein und haben gesagt, okay, wir machen was zusammen. Wir wollen das in unserem Podcast haben. Denn es handelt sich dabei nicht um irgendeinen Wein, sondern es geht um historische Rebsorten aus der Rebschule Martin in Gundheim. Historische Rebsorten, das klingt alles so auf dem ersten Eindruck so bieder und als hätte man bei der Oma unterm Sofa noch eine steinalte Flasche Spitalschoppen oder sowas rausgezogen, die schon seit 100 Jahren da liegt. Aber das ist überhaupt gar nicht der Fall. Grundsätzlich, wenn man über Wein spricht, das mündet ja dann alles in so Nerdtum und alles so extrem überkandidelt und das hat so schokoladige Noten und dieser ganze Bullshit, der damit drum verbunden ist. Und das machen wir nicht und das war auch so ein bisschen der Hintergrund, warum wir mit der Rebschule Martin dann auch ins Geschäft gekommen sind, weil die wollen das auch nicht. Die wollen das alles viel nahbarer machen. Und dann haben wir uns so überlegt, okay, wie können wir das am besten aufziehen? Wir telefonieren mal, es waren ein paar Broschüren dabei und wir haben es halt nicht gerafft. Da waren so viele Infos und so viel Story rund um diese historische Rebsorten, dass wir auch in diesem Fall gesagt haben, ey, das bringt alles nichts, wenn wir uns jetzt hier aufschreiben und diese Broschüre vorlesen. Ich steige jetzt ins Auto und fahre nach Gundheim. Das ist eine halbe Stunde von Mannheim entfernt. Chrissy ist ja immer noch in der selbst auferlegten Quarantäne als Risikopatient. Beim Dennis gibt's auch neue Infos. Der steigt jetzt auch mit der Emma Wolf in das To-Go-Geschäft ein. Da gibt's dann später noch ein paar Infos. Also um's kurz zu machen, Dennis hatte auch keine Zeit. Der ist auch wieder voll eingespannt gerade. Also habe ich das alleine gemacht, bin ins Auto gestiegen, nach Gundheim zu dem Herrn Martin in die Rebschule gefahren und ein kleines Interview aufgezeichnet. Hashtag 1,5 Meter Mindestabstand. Wir haben aber auch weiter auseinander gesessen. Also da haben wir auch alles eingehalten, easy peasy. Wir wollten das allerdings auch so bald wie möglich machen, denn diese historische Rebsorten, die Linie, die jetzt gerade am Start ist, die ist, ich sag mal, endlich. Davon gibt's nur noch roundabout 200 Probierpakete und ihr könnt euch jetzt eins sichern unter www.schmecken-sie-geschichte.de gibt's ab sofort ein exklusives Kau- und Schluck-Probierpaket mit 6 Flaschen in einer Box. Das sind 3 Sorten, also 2 Flaschen von jeder dieser Sorten. Wenn ihr euch dann noch in den Newsletter eintragt, bekommt ihr auf das Paket nochmal 10% Rabatt. Und wenn das Zeug ausverkauft ist, dann war's das auch erstmal mit dem Wein und dann gibt's irgendwann eine neue Linie. Aber ich empfehle euch, greift zu, holt euch das Stöffchen ins Haus. Ich meine, ein Podcast ist zeitlos. Ich könnte jetzt sagen, ja, Pfingsten steht vor der Tür, Ostern steht vor der Tür, Weihnachten steht vor der Tür. Deswegen schaut rein, www.schmecken-sie-geschichte.de und sichert euch das Kau- und Schluck-Probierpaket. Denn das Zeug ist echt eine Wucht. Und warum das so ist und was das mit den ganzen historischen Rebsorten auf sich hat, darüber habe ich mit dem Herrn Martin in der Rebschule Martin in Gundheim gesprochen. Dieses Interview hauen wir jetzt gleich an den Anfang des eigentlichen Podcasts und danach kommen ja Chris und Dennis ganz normal ins Spiel. Die haben auch ein Gläschen Wein vor sich stehen von den historischen Rebsorten. Da bekommt ihr auch nochmal eine kleine Empfehlung mit, zu was dieser oder jener Wein passen könnte. Ansonsten haben sie einfach einen ganz super legeren Talk am Start. Der Chris bekommt von dem Dennis ein ultimatives Rezept für die Chicken Wings. Dann geht's drum, was kochen die beiden privat momentan zu Hause. Es gibt Tipps für Spargel, es gibt Tipps für den vielleicht perfekten Kartoffelsalat. Es gibt mal wieder eine schnelle Runde mit euren Hörerfragen. Und der Chris ist 30 geworden. Also, bleibt dran. Wir haben einen schönen Podcast für euch vorbereitet. Und jetzt geht's erstmal nach Gundheim in die Rebschule Martin. Wir wünschen euch viel Spaß.
Das wird Tochter Schinken. Das ist Teewurst. Das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich anfallen.
Kau, kau, kau und Schluck.
Du schlecht schmeckt es doch gar nicht.
Du denkst, es wäre aufschlicht.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau, kau, kau und Schluck.
Kau und Schluck.
So, meine lieben Zuhörer, ich sitze hier bei dem Herrn Martin in der Rebschule Martin. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Herr Martin, stellen Sie sich doch mal einfach kurz unseren Hörern vor.
Also, mein Name ist Ulrich Martin. Ich bin wohnhaft in Gundheim. Das ist in der Nähe von Worms bei Westhofen, Flörsheim-Dahlsheim, einige Ortschaften, die vielleicht der ein oder andere Weinliebhaber schon kennt, von namhaften Winzern. Betreibe dort eine Rebschule. Eine Rebschule, da wird nichts gelehrt, sondern eine Rebschule ist eine Baumschule nur für Weinreben. Das heißt, der Großteil meiner Kundschaft sind Winzer, die bei mir ihre Reben kaufen, wenn sie neue Weinberge pflanzen. Darüber hinaus haben wir noch ein Sortiment an Weinreben, was wir an Baumschulen verkaufen, wenn sie dann in einen Gartensender gehen oder irgendwo in ein Blumengeschäft und kaufen eine Weinrebe, könnte die auch aus unserem Haus stammen.
Wie kann ich mir denn das vorstellen grundsätzlich? Wir gehen mal ein paar Schritte zurück oder ganz an Anfang. Sie verkaufen Ihre Reben an einen Winzer. Ja. Wie ist denn der komplette Weg? Angefangen vom Samen bis hin vielleicht zum Wein im Glas.
Also den Samen geht's da nicht.
Ja.
Das ist also nicht so, wie man das sich teilweise vorstellt.
Also nicht das Tütchen aus dem Baumarkt.
Nein, das geht nicht. Es hat auch. Also wenn man das weiß, ja, weiß man auch, man könnte zum Beispiel die Weinreben nicht als Samen in irgendwelchen Samenbanken unterirdisch archivieren für die nächste Generation. Das geht nicht.
Ja.
Die Rebe lebt im Prinzip in der Natur,
ja,
und kann nur dort erhalten werden. Und das mal so am Anfang schon, ja, weil wir ja letztendlich über historische Rebsorten, über die Erhaltung von alten, ja, Rebsorten sprechen.
Genau, da kommen wir noch gleich dazu.
Das muss aktiv sein.
Ja.
So, aber was ist das? Eine Rebe wird vegetativ vermehrt. Das heißt, wir haben zum Beispiel den Riesling.
Mhm.
Und damit immer der gleiche Stock Riesling in den Weinbergen wächst, kopiere ich den.
Mhm.
Und das ist im Rahmen einer vegetativen Vermehrung möglich. Das heißt, es wird veredelt.
Ja.
Wenn man Bäume veredelt, werden die Reben veredelt. Und somit kriegt der Winzer seinen Riesling, seinen Weißburgunder, seinen Spätburgunder, genauso wie er ihn haben will,
ja,
von mir sozusagen dupliziert. Wir sind wie so eine Kopiermaschine und setzt den wieder in seinen Weinberg.
Mhm.
Und diese Herstellung von einer Weinreben dauert ein Jahr, ist eine einjährige Kultur.
Sie haben sich auf historische Rebsorten spezialisiert. Wie sind Sie an diesen Job gekommen, sozusagen?
Also der Job ist generationenübergreifend.
Ja.
Begann mit meinem Großvater, meinem Vater und jetzt durch mich wird die Rebschule weitergeführt.
Ja.
Die Rebschule ist ein Bindeglied zwischen dem Züchter, Wenn man also eine neue Rebsorte züchtet,
ja,
braucht es den Rebfädler, der das, die Genetik dupliziert, in großen Mengen herstellen kann, damit ein Winzer tausende von Stöcken in seinen Weinberg pflanzen kann. Also wir sind das Bindeglied zwischen Rebenzüchtung und sozusagen dem Winzer.
Ja.
Und das hat dann zur Folge, dass ein Rebfädler diesen Weinbau, den Weinanbau, aber auch die Weine selbst aus einem anderen Blickwinkel sieht. Wir sind ein Vorhut. Also wenn wir müssen die Trends ganz früh erkennen und entsprechend schon Jahre zuvor eine Vermehrung aufbauen, damit die Winzer dann auch zugreifen können, wenn da sich was abzeichnet. Das heißt also, diese Sensibilität der Betrachtung des Weinbaus hat dazu geführt, dass ich da aufgrund meines Berufes auf diese alte Sorten aufmerksam wurde. Und zwar war das verankert damals beim Andreas Jung, den ich dann kennenlernte. Der hat im Rahmen eines Forschungsprojektes eine Fülle von alten Rebsorten wiederentdeckt, die dem Weinbau und der Fachwelt gänzlich unbekannt sind, und schreibt jetzt über 20 Jahre sozusagen seine Wissenschaft in diesen Rebsorten und schreibt im Prinzip den Weinbau, die Geschichte des Weinbaus wieder neu.
Wie hat er die denn entdeckt? Wie entdeckt man denn eine neue Rebsorte? Ist die aus einem ich habe gestern so bei meiner Recherche ein bisschen gescherzt, dass wenn man so ein Buch aufklappt und da sind irgendwelche gepressten Blätter, dass er die so gefunden hat.
Ja, ja, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Also, es sind keine neuen Sorten, es sind alte Sorten, alte, vergessene, aber jetzt wiederentdeckte Rebsorten. Ja. Die entdeckt man, wenn man ein weiteres Spezialwissen hat. Und zwar ist der Andreas Jung ein Ampelograph.
Ja.
Ein Ampelograph ist einer, wie ein Pomologe bei den Bäumen, der visuell eine Bonitur macht und über den Stock dann bestimmen kann, welche Rebsorte es sich dabei handelt.
Also einfach nur auf, dass man sich Rebe anguckt und weiß oder sieht, das ist diese und jene Rebe, okay.
Ja, da gab es einen Zufall in einem Institut, Julius-Kühn-Institut oder Gallweiler Hof, wo der Andreas Jung früher beschäftigt war, wo man durch einen Zufall in einen Weinberg in Heidelberg gegangen ist, also der Andreas Jung mit 800 Stöcke, wo da standen. Und da waren 40 Rebsorten drin, die ihm nichts sagten,
die er nicht kannte. Waren die noch, ich sag mal, aktiv?
Ja.
Also im Sinne von, also aber der hat kein Winzer jetzt irgendwie was gemacht? Sondern
doch.
Also hat man eine Ruine entdeckt vielleicht?
So, sag mal, man kann sagen, es ist wie eine Ruine entdeckt. Es war so, dass der kommerzielle Weinbau war immer schon gesetzlich bevormundet. Das ist nun mal so. Wir dürfen nicht jede Rebsorte anpflanzen, sondern das ist reglementiert. Und da gab es einen Weinberg, der sozusagen mehr oder weniger in Privatbesitz war. Und der war sozusagen außer dem Blickfeld der Gesetze. Und der hat da halt irgendwie überlebt und wurde da gepflegt von einem privaten Mensch. Und in diesem Zufallsweinberg war so eine große Anzahl von Rebsorten, die der Andreas, obwohl er eigentlich spezialisiert war, weil er hat diese ganzen Rebensortimenten in den Instituten betreut, also er kennt Rebsorten, die der Winzer gar nicht kennt, und war plötzlich da gestanden und wusste nicht, was es ist. Und aus dem heraus wurde ein Forschungsprojekt gegründet, was Sie als Zuhörer im Prinzip über die Steuergelder auch bezahlt haben. Mhm. Und in diesem Rahmen hat der Herr Jung über 400.000 einzelne Rebstöcke visuell bonitiert. Und aus diesem Fundus heraus ist diese Fülle von Rebsorten wiederentdeckt worden, die wir peu à peu hochvermehren.
Jetzt ist halt natürlich für mich die Frage, wenn man jetzt so einen Wein hat aus einer historischen Rebe, trinkt man dann de facto Wein, wie er vor 6200 Jahren, 500 Jahren war? Kann man das so sagen oder ist das zu allgemein?
Also die Rebsorte an sich und mit dem, also jede Rebsorte hat ja schon einen eigenen Geschmackscharakter, und der ist über die Jahrtausende stabil. Also der verändert sich nicht. Mhm. Es wird natürlich über die Art der Vinifikation das etwas anders in den Mund gebracht. Da gibt es also neue Technik heute. Es wird also nicht identisch sein, so wie man das vor tausenden von Jahren gemacht hat. Aber die Trauben selbst sind genau die gleichen wie vor tausend Jahren. Also hat sich gar nichts verändert. Mhm. Jeder, der diesen Wein trinkt, also den Wein einer historischen Rebsorte, ist im Prinzip ein Archäologe der Geschmacksaromen.
Ja.
Er geht mit gedanklich da hinein und schmeckt was, was man vor tausenden von Jahren auch schmeckte, aber in Vergessenheit geriet. Ein kleiner Unterschied ist es, Wir haben heute den Sortenreihenweinanbau. Also Sie haben den Riesling und den Spätburgunderwein und den Chardonnaywein. Das ist eigentlich genau genommen nichts Historisches. Das machen wir erst seit 150, 200 Jahren.
Ja.
Also die Jahrtausende davor war es eigentlich gang und gäbe, dass ein Weinberg aus einer Fülle von Rebsorten bestand. Und das macht es so extrem spannend. Die Weinsorten, diese Rebsorten standen nicht sortenrein in den alten Weinbergen, sondern sie waren durchmischt. Insofern war der Wein, der aus dem Weinberg entstand, eine Mischung der Rebsorten. Das können wir heute schwer nachvollziehen, welche genaue Mischungsverhältnisse da waren. Klammer auf, Mischsatz, Klammer zu. Das ist was Spezielles, was die Weinwelt kennt. Aber, und das ist diese Transformation, die wir machen. Wir sind nicht die Gestrigen und rückwärtsgewandt, sondern wir nehmen das Alte, nehmen es aber sortenrein jetzt in die Gegenwart, um zu erkennen, was zeichnet diese Rebsorte aus? Was ist diese geschmackliche Identität eigentlich? Da gehen wir im Prinzip Neuland. Das wusste Goethe nicht. Ja. Das wusste Jesus Christus nicht. Nee, Sie haben sehr wahrscheinlich den Wein von denen gehabt, aber nicht sortenrein. Und das ist das, was das Empirische ist und wo ich auch sage, wo das Archäologische drin sitzt. Das macht jeder, der heute so einen Wein trinkt, für sich selbst aus.
Wie kam das denn eigentlich zustande? Ich glaube, da gibt es bei jeder Rebsorte eine eigene Geschichte, aber warum sind die eigentlich dann verschwunden, sei es von der Bildfläche, wenn die schon so alt sind. Wieso sind die in Vergessenheit geraten? Gibt es da verschiedene Gründe?
Also in Vergessenheit gerieten diese Rebsorten, also jetzt aus dem
nicht im Fokus mehr, weil
aus dem historischen Horizont heraus sind sie erst uns vor kurzem verloren gegangen. Man hatte noch bis, sagen wir mal, Mitte 19. Jahrhundert den Weinanbau mit diesen Mischsätzen gepflegt, also wo die Sorten durcheinander standen. Und dann kam es aus weinbaulicher Sicht zu Veränderungen. Und parallel hatten wir die Probleme, diese Krisen, diese Mehltaukrisen und Reblauskrise. Das heißt, Mitte des 19. Jahrhunderts haben wir Schädlinge eingeschleppt nach Europa, die Jahrmillionen hier nicht vorkamen. Und das hat dann zu verheerenden Schaden im europäischen Weinbau geführt. Wir sind also jetzt Mitte 19. Jahrhundert. Und da kann man jetzt sagen, in dem Moment war der Zeitpunkt, wo uns das peu à peu verloren ging. Dazu kamen zwei Weltkriege.
Und
man muss es nochmal, es gehört dazu, gerade auch bei uns, eine politische Gesinnung. Ja, also die Sorten waren auch nicht arisch. Also uns sind in 200 Jahren die Kenntnisse um diese Sorten verloren gegangen, aber auch vielleicht, weil sie uns zuvor in ihrer Sortenreinheit nicht so bekannt waren, weil die mehr so in den Mischsätzen bekannt waren. Und heute fokussieren wir den Weinbau mehr so auf sortenreine Weine und aus dieser Perspektive bekommen die wieder einen ganz anderen Fokus.
Ja, aber es ist auch irgendwo langweilig dann, ne? Wenn alles nur auf einer... Wenn der nur sein Chardonnay und sein...
Das muss man schon anerkennen. Also für jemand, der einsteigt, ist es vielleicht diese Vielfalt, die wir anbieten, kompliziert. Vielfalt ist immer kompliziert.
Ja.
Monotonie ist einfacher. Sonst gäbe es keinen McDonald's und keinen Coca-Cola.
Ja,
also man identifiziert sich mit einem Geschmack und greift wieder unbewusst danach, weil man es weiß. Wenn man über Vielfalt redet, geht man immer ein Risiko ein. Kauft immer die Katze im Sack. Ja, man kann nie genau wissen, ob es wieder genauso schmeckt wie vorher, ob die Sorte einem schmeckt, wie auch immer. Aber es ist Leben. Es ist doch viel spannender.
Natürlich, auf jeden Fall. Ich habe hier einen Artikel gefunden. Vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen. Und zwar über einen Winzer Schmidt, der in Münster-Samshain grünen Adelfränkisch anbaut.
Ja.
Der hat von ihnen die Reben bekommen.
Ja.
Das ist ein Wein, dessen Geschichte bis zu 6800 Jahre zurückreichen soll, der in Deutschland seit dem frühen Mittelalter angebaut wurde, bis vor nicht allzu langer Zeit ausgestorben galt. Und jetzt komme ich eigentlich auf den Punkt, er darf jetzt allerdings, also einfach so erweitern dürfen die Teilnehmer des Versuchsanbau ihre Anbaufläche nicht, denn das Projekt historische Rebsorten unterliegt strengen Regeln. Darüber würde ich noch mal gerne ein bisschen sprechen.
Ja.
Bleiben wir bei dem Herrn Winzer Schmidt. Sie haben dem diese Rebsorten verkauft, gegeben, angeboten. Er hat die bei sich quasi kultiviert oder angepflanzt, nennt man das so.
Ja.
Wenn es rum ist, ist es erstmal vorbei. wie wird dieses Projekt quasi betreut oder wie wird dieses verfolgt? Oder?
Nein, das Projekt, also folgendes. Also ein Winzer kann nicht einfach anbauen, was er will. Da gibt es wie überall auch gewisse Vorgaben, gesetzliche Vorgaben, diese Pflanzen. Die
Woran Rebsorten, macht man das fest?
Die Sorten haben eine, sagen wir mal, eine Klassifizierung. Die stehen in einer Liste drin und nur die Rebsorten, die in der Liste drin stehen, darf der Winzer anbauen. So, wenn er eine andere Sorte anbauen will, die nicht in der Liste drin steht, braucht er eine Sondergenehmigung.
Woran macht man das fest? Was darf der Kollege gegenüber? Also wir sind hier im Wohnzimmer von dem Herrn Martin und ich sehe jetzt drüben ein Weinfeld. Ja. Woran wird das wahrscheinlich? Ist das ihr jetzt?
Auf der anderen Seite.
Okay, das wollen wir nicht sehen. Woran wird es festgemacht, was der Herr da drüben, der Winzer da drüben anbauen darf und was nicht?
Ja, das gibt einmal eine Bundessortenliste. Es gibt ein Bundessortenamt, wo man schreibt oder identifiziert, was ist charakteristisch für deutschen Wein zum Ersten, was ist hier beheimatet und so etwas. Das kommt in eine nationale Sortenliste und darüber hinaus können die Gebiete, also Rheinhessen, Pfalz, Württemberg, darüber hinaus nochmal eine Reglementierung machen und sich darüber definieren, was zeichnet den württembergischen Weinbau aus und welche Rebsorten. Mhm. Und so entstehen da gewisse Listen. An diesen Listen muss sich der Winzer halten.
Ist wie ein Regionsschutz auf
einer Art. Ja, kann man sagen, dass man so eine Identität aufbaut.
Ja.
Das ist nicht ganz so einfach. Man nimmt auch Sorten dazu. Man kennt ja mittlerweile auch Cabernet und diese ganzen Merlot und so. Das wird mit aufgenommen. Also das ist nicht ganz so statisch. Ja. Da wird jedes Jahr auch wieder da entsprechend Sorten dazugenommen. Aber insofern ist eine gewisse Reglementierung da. Und wenn man da jetzt was anderes macht, obwohl das jetzt alte Sorten sind und eigentlich beheimatet sind und hätten eigentlich noch mehr Bedeutung sofort aufgenommen zu werden, ist es nun mal in unserem Gesetz so nicht vorgegeben, weil geschrieben ist es mehr für Neuzüchtungen. Für diese alten Sorten, da ist der Gesetzestext nicht passend. Das heißt also, Sie müssen sich vorstellen, so eine alte Sorte muss den Weg gehen gesetzlich wie eine neue Sorte, die man nicht kennt und deshalb muss sie in einen sogenannten Versuchsanbau. Also muss erstmal prüfen, ist die geeignet für uns. Mhm. Ja, das ist zwar in dem Fall Quatsch, aber die Gesetz ist nun mal so.
Aber was,
und wenn das dann so macht, wenn er das dann so macht, dann braucht er sozusagen ein Schriftstück, der braucht eine Genehmigung, wenn er die hat, kann er sie anpflanzen. So. Jetzt mit dem, das er angepflanzt hat, ist der Partnerwinzer des Projektes historische Rebsorten. Mhm. Jetzt komme ich auf Ihre zweite Frage zurück. Was passiert danach? Wir wollen diese Rebsorten ja erhalten. Und unsere Mission, kann man auch überall sehen, ist ja eigentlich, diese wiederentdeckte Vielfalt erlebbar zu machen. Weil wir der Überzeugung sind, nur was gelebt und erlebt wird, kann nicht wieder in Vergessenheit geraten. Mhm. Das irgendwo bei irgendeinem Institut in ein Archiv zu legen, so eine Rebsorte mit einem Stock, bringt nichts, wenn die Praxis, das Handwerk, diese Sorten nicht kennt und nicht kennt, damit umzugehen. Das hatte ich ja am Anfang gesagt, die müssen sich ja anpassen. Ja. So. Und das ist das weiterführende Ding bei historischen Rebsorten. Es ist ein Projekt, das sich zum Ziel gemacht hat, diese Rebsorten wieder zurückzubringen in den Weinbau. Und das besteht aus vier Gliedern. Das ist der Finder, der Andreas Jung. Das ist der Vermehrer und der Inhaber des Projektes historische Rebsorten. Das steht unter meiner persönlichen Obhut. Das ist kein Verein mit mehrsprachigen oder Mitspracherecht und das wird von mir klar definiert, was wir machen. Das dritte sind die Partnerwinzer, die das wieder anbauen. Und das vierte Glied in dieser Kette, und deshalb sitze ich hier, sind die Verbraucher, die Weinhändler, die Gastronomen, die das so spannend finden und sich begeistern und denen der Wein schmeckt. Weil nur wenn wir das vierte Glied finden und der Wein sozusagen nachgefragt wird, wieder bei dem Winzer, baut er es wieder an, ich kann sie wieder vermehren. Und der Herr Jung, mit dem, der sie gefunden hat, hat sein Ziel erreicht, dass seine Rebsorte zurückgeführt wird wieder in den aktiven Weinbau. Mhm. Das ist das Projekt historische Rebsorten. Mehr haben wir nicht. Wir definieren keine Qualität. Mhm. Wenn es der beste Glühwein wäre aus einer historischen Rebsorte, ist es uns auch egal, weil das ist das Ziel, dass diese Rebsorten wieder gepflanzt werden und vom Konsumenten geliebt werden.
Mhm. Wie ist denn das mit dem geologischen Aspekt, also mit dem Standort? Man kann wahrscheinlich nicht jede Rebe oder jeden Wein überall anbauen. Das ist wahrscheinlich, man könnte es wahrscheinlich machen, aber wahrscheinlich wird's nichts, ne? Ist wahrscheinlich, da verhärten sich die historischen Rebsorten wahrscheinlich auch nicht anders.
Ja, also sie sind ja letztendlich die Geschwister, die Eltern, die Ureltern, die Urahnen der Rebsorten, die wir so sehr schätzen. Ja.
Ja.
Und genauso haben sie ihre Vor- und Nachteile. Das ist nun mal in der Natur so. Du kriegst nicht das Gute ins eine Töpfchen, alles schlecht ins andere. Die haben auch ihre Mischungen. Es ist immer ein Abwägen.
Ja.
Natürlich ist die Empfehlung, eine Rebsorte an einem bestimmten Standort anzubauen, auch fixiert auf die momentane klimatologische Situation. Wenn ein Winzer jetzt zum Beispiel spekuliert, dass es wärmer wird, kann er sich da anders verhalten, indem er eine andere Rebsorte für seinen Standort auswählt. Mhm. Wenn er glaubt, dass es morgen wieder kälter wird, kann er sich anders auswählen. Also das ist eine Sache, die ist nicht, das können Sie nicht so mit Häkchen abhaken. Das ist immer was Empirisches auch dabei. Mhm.
Ja.
Das Tolle ist aber, wenn Sie eine genetische Vielfalt haben, wenn Sie die Auswahl haben, wenn Sie eine genetische Enge haben, müssen Sie das nehmen und müssen gucken, dass es irgendwie passt.
Ja.
Ja, hier haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Top-Standort, eine Top-Lage und ich kann Ihnen sagen, wir sind hier nicht weit weg von Westhofen und in Westhofen ist der Moorstein, das ist eine ganz namhafte Lage, da sitzen auch schon die eine oder andere Rebsorte, ja, die da reinkommt. Das werden rote Rebsorten sein, die da in ein paar Jahren Ertrag kommen. Aber dann gibt's einen anderen Winzer, der ist weiter nördlich an der Mosel.
Ja.
Der braucht also, weil es da doch insgesamt ein bisschen kühler ist wie bei uns, muss der wieder gucken, was nimmt der da für eine Rebsorte.
Mhm.
Ja, wenn wir weiter ins nach Süden gehen, jetzt zum Beispiel ins Badische hinein, da sind wir ja auch schon in der Weinbauzone B. Das heißt, da ist es oftmals...
Was ist die Weinbauzone B?
Der ganze europäische Weinbau ist in Weinbauzonen aufgegliedert. Mhm. Es gibt die Weinbauzone A,
ja.
B, C, C1 und C2. C2 ist dann ganz unten... Südspanien und Süditalien.
Mhm.
Und da hat man früher Messungen genommen mit Sonnenscheinstunden und Temperaturverlaufe und diese durchschnittlichen Temperaturverlaufe wurden dann gegliedert in diese einzelnen Weinbauzonen. Also man kann, Weinbauzone A ist das kühlste, kann man sagen. Da gehört dann auch noch zum Beispiel die Champagne und so nördlich gelagerte Region dazu. Jüngst dann auch noch durch Ostdeutschland wie Sachsen, Sachsen-Anhalt. Mhm. Das ist alles Weinbauzone A. Geht da schon weiter mittlerweile. Wir haben da durch die Klimaerwärmung auch schon in anderen nördlichen Ländern Weinanbau. Holland und bis Schweden hoch. Und wenn Sie aber weiter nach Süden kommen, wird es dann, springt es in eine andere Weinbauzone. Und wir haben innerhalb von Deutschland das einzige Weinbaugebiet Baden, was in der Weinbauzone B verankert ist.
Ah, okay. Ja, verstehe.
Aber es heißt wärmer.
Und ja.
Die brauchen natürlich dann auch wieder eine andere, vielleicht eine andere Sortenpolitik wie hier. Oder wo es mehr regnet.
Ja.
Oder im Fränkischen, wo es mal kälter wird und so. Aber das bedingt, dass man Vielfalt hat. Genetische Vielfalt.
Ja, natürlich. Ja. Muss man für die Entdeckung von den historischen Rebsorten muss man auch mal um die Welt fliegen?
Das Tolle an historischen Rebsorten ist, wenn man mal ein bisschen politisch.
Ja.
Man kann mit historischen Rebsorten seinem inneren Gusto der Regionalität, des Traditionellen, des Heimischen frönen und sich damit identifizieren. Wenn man sich mit der Geschichte der historischen Rebsorten beschäftigt, verschwinden ganz schnell unsere Grenzen und gehen wir in die nähere, in die jüngere Historie hinein, verfließen die Grenzen von Europa.
Mhm.
Also Sie werden mit historischen Rebsorten, wenn Sie sich damit beschäftigen, ganz schnell ein Europäer.
Mhm.
Ja?
Ja.
Und wenn Sie noch tiefer hineinsteigen in die Historie der Rebsorten, dann werden Sie ganz schnell ein Weltenbummler. Und viele glauben, dass zum Beispiel der Ursprung in Georgien läge, da gibt's eine Kulturpflanze, auf das Ganze herausstimmt, auch Quatsch.
Ja.
Sie sind schnell
ja.
in diesem sogenannten Dreistromland, also da, wo der Mensch eigentlich sesshaft wurde, wo er von zum Jäger, zum Landwirt, zum Bauer wurde, da ist es alles verankert. Und wenn Sie dann noch tiefer hineingehen, ja, wie zum Beispiel, wenn man das mit dem blauen Muscateller sieht, dann sind Sie ganz schnell im Indischen, dass da Pflanzen dazu kamen. Sie sind in Asien, wo Pflanzen dazu kamen. Also sie gehen immer tiefer in die Historie hinein
ja.
und landen irgendwo dann in einem Eiszeitgebiet, wo also Refugien, wo in der Eiszeit noch Pflanzen standen und wie es wärmer wurde, haben sie sich wieder verbreitet, diese Wildreben, und da hat es den Urknall gegeben.
Ja.
Weil eigentlich ist ja unsere Kulturrebe, jetzt wird es ein bisschen biologisch, heterozygot. Und diese alten Wildreben sind homozygot. Also wenn sie über 25 Millionen Jahren untereinander immer wieder sich vermehren und kreuzen, bekommen sie eine genetische Situation, das nennt man homozygot. Und unsere Kulturrebe ist heterozygot, das heißt, sie ist entsprechend durchmischt. Und diese Durchmischung, die entstand dann nach der Eiszeit, wo verschiedene Wildreben zusammenkamen. Und da entstand diese erste Generation heterozygoter Kulturreben und sogar aus dieser Generation haben wir Rebsorten gefunden. Ja, also da reden wir über 12.000, 13.000 Jahre, wo man da zu Hause ist, wo diese Rebsorten dann schon existierten, kultiviert wurden. Und dann sind sie, ja, weiß Gott, dann sind sie ein Weltenbummler.
Ja.
Also die Rebsorten, der Weinbau ist nicht verankert in Frankreich. Und es gibt dann verschiedene Strömungen und dazu ist es wichtig, Sie können die Historie einer Rebsorte auch nicht über Gene oder über den Computer analysieren, weil der Computer ist ja nur so schlau, wie er einmal gefüttert wurde. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, sich, wenn man mit alten Rebsorten sich beschäftigt, dass man sich mit seiner eigenen Vergangenheit der Menschheit beschäftigt. Also das ist diese Besonderheit von Andreas Jung, der nicht nur Genologe, Biologe ist, sondern auch im Klimatologischen und im Völkerkundlichen sehr gut aufgestellt ist. Und das alles greift zusammen und das bildet die Geschichte dieser einzelnen Rebsorten, weil sie erzählen all irgendwie eine tolle Geschichte. Und es ist unsere Geschichte, unsere Geschichte, wie wir hier leben, unsere Kultur. Es ist ein Stück Kulturerbe, was wir hier wiedergefunden haben.
Andreas Jung ist der Indiana Jones. Der ist der Reben sozusagen. Er ist ja auf eine Art eine Archäologe auch.
Ja.
Ja. Aber muss er auch mal in ein Flugzeug steigen und mal wohin fliegen? Das auf jeden Fall.
Ja, der war auch schon. Der war auf Georgien, der war auf der Krim und der ist schon überall. Das Einzige, wo er jetzt noch gerne hin wollte, wo er, glaube ich, nicht geschafft ist, Iran. Da traue ich mich momentan nicht hin. Es ist aber diese Ecke, die sehr wichtig ist. Ja, das hat er getan. Er hat sich also diese 400.000 Stöcke, was über das Projekt entstand, was ich am Anfang erwähnt habe. Das bezog sich auf den deutschsprachigen Raum.
Ja.
Also diese erste Fundsuche und das, was wir da auch da dokumentieren in unseren Aufzeichnungen, wo und was der Rebstock gefunden wurde, das ist hier. Aber die historische Aufarbeitung, die verlangt dann auch weitergehend und tiefer zu greifen und das hat er in den letzten Jahren, Jahrzehnten dann auch gemacht.
Ich nehme jetzt gerade mal, hier stehen drei Flaschen auf dem Tisch von den historischen Rebsorten. Ich habe mir jetzt einfach mal unwillkürlich den Blauer Muskateller genommen mit der Ursprungsnummer 254. Was hat es mit diesen roten Ursprungsnummern auf sich? Also da hat jede Flasche eine andere. Und wie wird die vergeben?
Ja, das ist das jetzt wird's ein bisschen technisch. Also wenn der Andreas Jung so eine Rebsorte findet, also am Anfang ist irgendein Fund, also er findet einen Rebstock und sagt, den nehme ich jetzt mit. Da bekommt er sozusagen eine Nummer.
Ja.
Ja. Und das ist das Erste, was die Identität ist von dieser Genetik, ist eine Nummer und kein Name.
Mhm.
Ja? Im Laufe der, also er kommt zu mir dann und hat da so ein paar Knospen und sagt, das ist die Nummer 101, 110, 300 so und so viel.
Ja.
Und die ersten Vermehrungen sind dann nur Nummern.
Ja.
Ja? Und das ist sozusagen, deshalb nennt er es auch Ursprungsnummer. Das ist sozusagen die erste wahrnehmbare Identität einer wiederentdeckten Rebsorte. Später, über mehrere Jahre unter Umständen, bekommt der Herr Jung die Erkenntnis, das handelt sich hier um den blauen Muskateller. Das verlangt Recherche. Mhm. Da, wie Sie schon gesagt, dann guckt er in alten Büchern rein, die werden nur noch vererbt, die kann man nicht kaufen. Ja, das sind andere Amblyographen, wo die gemalt oder fotografiert haben. Ja, die wird auch immer wieder Bezug nehmen, wenn man guckt, wenn man das mal durchliest, dann steht immer ein Barbo Metzger 1855.
Mhm.
Ja, das sind im Prinzip die Quellenangaben für so einen Amblyograph und dann bekommt er irgendwann einen Namen. Und erst dann wird er mit Namen sozusagen weiter kultiviert. Deshalb nehmen wir gerne am Anfang mal die Ursprungsnummer, weil es gibt in der Rebsortenkunde Verwechslungen. Also es gibt durchaus andere Genetik mit gleichem Namen, da haben wir ein Synonym, oder umgekehrt, wenn dann eine Genetik, also ein Name mehrere Genetik hat, ist ein Homonym. Und damit wir immer wissen, von was wir sprechen, sagen wir, das ist der blaue Muskateller mit dem und dem Ursprungsnummer und da gibt's einen Ursprungsnachweis auf unserer Homepage. Das ist eine große PDF, mehrseitig, das ist eine wissenschaftliche Ausarbeitung.
Mhm.
Und dann reden wir und definieren den blauen Muskateller. Also das, was da unter dieser Nummer und dem Namen dann aufgeführt ist, das ist sozusagen die Identität.
Mhm.
Ich möchte es an einem Beispiel festmachen.
Ja.
Wir haben ja auch hier einen Grünfränkisch stehen.
Ja.
Und dieser Grünfränkisch, wenn Sie in einem Fachbuch der Rebsortenkunde nachschauen, das Sie Winzer sozusagen zu Hause haben, ist das ein Synonym vom grünen Silvaner.
Mhm.
Es ist aber kein Silvaner, es ist ein Grünfränkisch.
Mhm.
Verstehen Sie? Und deshalb ist die Nummer 050 Grünfränkisch definiert in unserem Ursprungsnachweis mit genau den Eigenschaften, wo kommt er her, was hat er das, was ist das für ein Wein und. Das ist damit sozusagen seine neue Identität.
Also ich finde diese Vorstellung des Ursprünglichen und dass man diesen Wein trinkt, wie er dann auch vor so und so viel 100 Jahren getrunken wurde, Das ist das, was mich am meisten an diesem ganzen Thema reizt.
Also die Ursprungsnummer ist die Ohrmarke. Das ist sozusagen die Rückverfolgbarkeit bis zu dem Ursprung, bis zu dem Fund. Genau da ist es. Dass kein Schindluder mehr getrieben werden kann, dass nicht einer da das missbrauchen kann und füllt einen Silvaner ab und nennt ihn Grünfränkisch.
Diese Linie ist allerdings auch endlich in einem Sinne von, irgendwann ist jede Flasche verkauft.
Ja, weil es keine großen Mengen sind.
Weil es keine großen Mengen sind. Ja. Und dann gibt's wieder was Neues.
Ja. Also alles, was Sie da sehen, normalerweise orientieren sich viele Weinkenner an einem bestimmten Weingut, weil sie den Ausbaustil des Winzers mögen. Es schmeckt ihnen. Hier sind wir wieder so auf diese Richtung Coca-Cola-Linie. Ja? Also das gibt einem Sicherheit.
Ja, ja.
Wer bei mir kauft, ist frei wie ein Vogel. Mhm. Ja? Der zieht immer eine Risikokarte. Wir haben hier keinen festen Weinausbaustil. Wir gehen auch mit diesen Rebsorten vielleicht im nächsten Jahr in eine ganz andere Vinifikation, weil wir auch hier noch sehr stark experimentell unterwegs sind. Mhm. Also wir wollen es gar nicht einfahren, sondern wir behalten hier eine gewisse Vielfalt bei, ja, und wollen die dann auch darstellen, um zu sehen, kann man den Wein im Stahl besser ausbauen, diese Rebsorte, oder eignet die sich auch für den Holzausbau, ja. Und das alles heißt immer, sie bekommen immer wieder ein bisschen Überraschung, aber das macht's extrem spannend. Nur eins kann ich garantieren, wenn der Wein mir nicht schmeckt, wird nicht abgefüllt.
Ja, also sie sind immer die Instanz.
Bei diesen Weinen, die diese Ausstattung haben, wie ich sie Ihnen anbiete und später sie auch in dem speziellen Probierpaket für Kau und Schluck Ihre Zuhörer kaufen können, diese Flaschen sind gehen nur durch meine Hand. Mhm. Was bei einem Winzer entsteht, wenn der Winzer seinen Wein macht, wie zum Beispiel den Schmidt, den Sie da eben zitiert haben, das ist frei, das ist seine Sache.
Ja.
Ja. Aber dass da was aussieht, wie eben beschrieben, das geht ganz klar durch meine Hände.
Ja, und wie auch schon kurz angeschnitten gerade, es gibt nicht mehr viel erstmal von dieser Linie, die jetzt momentan von den historischen Rebsorten angeboten werden. Wo kann man denn die Weine beziehen? Ich kann es ja auch vorlesen, ich habe es ja vor mir. Und zwar unter www.historische-rebsorten.de. Und man kann wirklich sagen, solange der Vorrat reicht eigentlich.
Ja,
ne?
Ja. Also diese eben genannte Domain beschreibt unser Projekt.
Ja.
Allein die Weine finden Sie unter der Domain schmeckensiegeschichte.de.
Mhm.
Weil das ist einfach typisch. Wir erzählen so viel Geschichten, wir, die Weine, und das haben wir sozusagen ein bisschen ausgelagert.
Ja.
Also historische Rebsorten ist ganz schwerpunktmäßig das Projekt. Das dient zum Beispiel auch der Winzerschaft als Information. Ja. Und wenn es nur rein um den Wein geht, aber das wird dann entsprechend auch verlinkt, schauen Sie bei schmeckensiegeschichte.de vorbei.
Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich habe jetzt über die letzten Jahre auch die Zusammenarbeit mit dem Chris und mit dem Dennis, also mit Kau und Schluck, die haben mich an so viele neuen Sachen rangeführt. Und für mich ist das persönlich auch immer eine Erweiterung von, ja, so eine Art Geschmacksatlas, wenn man es jetzt mal so will. Ja. Also egal, ob es jetzt eine Sterneküche ist, ob es jetzt, dass man mal Heuschrecke gegessen hat, jetzt nur so als ganz kleines Beispiel. Und genauso ist es für mich mit dem Wein. Ich finde das so abgefahren, welche Region das im Hirn ansteuert. Aber ich fand jetzt die historischen Rebsorten, die haben mir persönlich sehr gut geschmeckt, die darin waren. Es war ein Wein dabei, also der blaue Muscatella war es nicht, der war so süß, der war richtig.
Das war der Adelfränkisch. Ja, aber da hat es einen Grund. Das braucht er, hat eine hohe Säure. Aber nehmen Sie dazu mal, wenn wir beim Essen sind, machen Sie mal so einen schönen Melonsalat jetzt im Sommer, Basilikum rein, so etwas.
Was sehr Honig,
Was Frisches und sonst was. Da können Sie keinen Riesling dazu trinken. Ja. Das zieht Ihnen ja den Mund zusammen. Sie petzen ja die Augen zu. Und wenn Sie da etwas dazu brauchen, ja, dann holen Sie so etwas. Und bitte beachten Sie, viele, viele Weintrinker mögen durchaus eine gewisse Süße im Wein haben wollen. Ja. Was diesen Wein auszeichnet, ist, dass er nicht babsüß ist, wie wir sagen, also nur Süße hat, sondern die Sorte Grüner Adelfränkisch ist eine ganz große Besonderheit in sich als Sorte, eine klimatisch ganz andere Antwort auf Klimaerwärmung. Ja, will ich jetzt gar nicht hier ausweiden. Aber es hat immer damit zu tun, dass der Adelfränkisch mit einer sehr prägnanten Säure mit hohen Zuckergehalten geerntet wird, die Traube. Und wenn man den durchgären lässt, dann haben sie einen hohen Alkoholgehalt, eine hohe Säure, dann kriegen sie das Blät in den Mund auf.
Ja.
Wenn sie das auch mit einer natürlichen Restsüße belassen, haben sie den Alkohol etwas tiefer, hat ja nur 12 Volumenprozent. Ja?
Ja.
Der hätte locker 13, 13,5. Wenn er durchgehen würde. Aber diese Süße steht ihm, weil der mit der Säure, das gibt ein schönes Spiel. Also das ist eine Süße, die ist lebendig.
Ja.
Und nicht honigsüß. Da fehlt die Säure. Sie brauchen die Säure. Also mit dem entsprechenden Gericht oder wenn man es einfach mal ein bisschen schnabulieren, ein bisschen, ja, und das kann man trinken. Nachtisch, wunderbar. Ja. Ich habe mir bewusst diese drei Weine so ausgewählt. Man kann über Aromen und Terroir und über alles erzählen. Hier ganz klar erkennbar, der eine, der Grünfränkisch, ist ein trockener Wein, sehr breit aufgestellt, zu vielen Essen. Ich würde mit dem blauen Muscateller beginnen, auf der Terrasse, als Entree, Sonnenwein und mit dem Adelfränkisch vielleicht hinten abschließen.
Für jemanden, der gerne was entdeckt, absolut empfehlenswert. Vor allem, was mich immer noch, ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, was mich wirklich so an dem ganzen Thema richtig antörnt, ist einfach die Tatsache, dass dieser Wein vor 5000 Jahren so aufgetischt wurde.
Ja.
Weil man hat ja auch immer so eine Vorstellung davon, dass man denkt, okay, ein Wein oder ein Produkt grundsätzlich, egal was es jetzt ist, ob es jetzt Wein oder Bier oder irgendwas ist, damals hat man einfach nicht irgendwie irgendwelche Möglichkeiten gehabt, einen Wein so zu produzieren, wie es jetzt ist vielleicht. Also man stellt sich vor, okay, die den Wein getrunken haben, die haben halt irgendeine Plörre getrunken, aber nicht so in die Richtung, also nichts, was annähernd so schmecken würde.
Ja, aber die waren, also wenn man das sich beobachtet und die Historie da verfolgt, und ich glaube, das kann man in anderen Bereichen genauso feststellen, waren unsere Urahnen viel näher an der Natur. Viel näher dran. Die haben die besser verstanden. Wir analysieren sie heute vielleicht besser und zerlegen sie, aber der Umgang mit der Natur, das Verständnis zur Natur, war da sehr ausgeprägt. Will das mal hier an dem Beispiel festmachen. Der grüne Adelfränkisch von mir beschrieben hat eine hohe Säure. Mhm. Damit verbunden ist der pH-Wert niedrig. Das wird jetzt ein bisschen chemisch. Niedriger pH-Wert ist stabilisierend, hoher pH-Wert ist biochemisch instabil. Also, wenn Sie diesen Adelfränkisch in diesem Mischsatz mit drin haben, zieht er Ihnen den pH-Wert des Weines runter. Er gibt ihm mehr Lagerfähigkeit. Ja, also verstehen Sie, da haben diese Sorten auch noch in dem Konglomerat der Rebsorten ihre eigene Funktion gehabt. Ja, der Muscateller, der hat bestimmt eine gewisse Aromatik gebracht. Ja, so ein Grünfränkisch, der ein bisschen diese Burgunderrichtung macht, hat wieder seinen Part gehabt. Und da habe ich auch schon gesagt, der Liebfrauenmilch beruht sehr wahrscheinlich auf dem Weltruhm des Grünfränkischs. Weil die auch wieder andere Eigenschaften hat. Also die wussten, mit diesen Sorten umzugehen. Und genau das muss zurück. Ja. Die Winzer müssen es verstehen, mit den Sorten zu arbeiten. Dann bin ich überzeugt, da kommt noch viel mehr und viel Besseres heraus. Das ist ja der Erstwurf. Das ist ja nur mal geschossen aus der Hüfte. Ja. Lassen Sie da mal die Spitzenwinzer dran gehen und lassen die mal mit ihrem handwerklichen Können noch daran zaubern. Da ist noch Steigerungspotenzial da.
Uns hören natürlich alle Spitzenwinzer Deutschlands zu. Deswegen, Leute, kommt in die Pötte, tretet in Kontakt mit den historischen Rebsorten. Da über das Projekt, wie schon vorhin gesagt, könnt ihr euch erkundigen über www.historische-rebsorten.de. Den Wein können Sie kaufen
bei www.schmeckensiegeschichte.de.
Lasst euch das nicht entgehen. Da sind nur noch 200 Flaschen da oder so, ne?
Wir sind jetzt Zeiten Corona, das wäre mit Sicherheit durch gewesen. Ja. Natürlich bin ich da auch.
Ja.
Jetzt in dem Moment da gefangen und da machen wir hier immer noch ein schönes Paketchen. Es wäre schade um die Weine.
Ja.
Die nächsten warten, die wollen auch wieder gefüllt werden. Die werden auch kommen, definitiv. Und das wird spannend. Da geht's wieder in andere Richtungen. Es kommen dann auch im Oktober, September, Oktober noch eine Fülle von Rotweinsorten dazu. Also das Projekt lebt mitten ohne Corona definitiv noch weiter.
Wunderbar. Dann sage ich, Herr Martin, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich. Ich bin, das haben wir als Sitzengebliebener beim Wein hier reingekommen und gehe jetzt raus als Einserschüler.
Ja, ich hoffe, die Zuhörer können auch was mitnehmen, dass es nicht zu kompliziert war, dass es verständlich war. Dennoch, wer Lust und Laune hat, die Seiten sind so informativ, da kann sich einer in Ruhe mit einem schönen Glas Wein hineinlesen.
Vielen Dank fürs Zuhören und ja, auf Wiedersehen, Herr Martin.
Ja, und vielen Dank für Ihren Besuch. Tschüss.
Tschüss.
Ja, ihr Lieben, es ist heute bei uns Dienstag, es ist 19.13 Uhr, der 21. April. Ich bin seit ein paar Tagen 30 Jahre alt. Ich sitze hier, wie immer, es ist so diese gleißende Abendsonne, kurz vor der blauen Stunde. Mein Wohnzimmer ist ganz warm und mir ist schon so leicht, ich bin so leicht müde. Mir fallen schon langsam die Äuglein zu und jetzt auch noch die angenehme Stimme von Dennis Meyer, die mich wahrscheinlich komplett ins Hessische abdriften lässt. Aber trotzdem schön, dass ich dich höre, Dennis. Hallo, grüß dich.
Ja, hallo, Chris. Und herzlichen Glückwunsch zur 30. Du bist erwachsen, du bist ein Mann.
Dankeschön. Wie alt bist du nochmal?
Ich bin auch 30.
Darf man noch fragen, wie alt du bist? Du bist schon so alt, dass man das...
Ich bin 30 plus. Das ist doch ja. gut, oder? 30 plus und sehe aus wie 29. Tatsächlich.
Du siehst wirklich jung aus, das muss man
ja,
sagen.
Ich sehe jung aus, solange mein Bart getrimmt ist und wenn ich den wachsen lasse, dann ist der ja schon so grau, gell? Ich habe relativ frühe graue Barthaare bekommen, schon so mit 27, 26 hat es, glaube ich, angefangen. Okay. Und das ist immer ganz witzig. Ich sehe dann so aus wie so ein Dachs.
Aber und, ich finde, du siehst aber, also ich finde, der graue Bart steht dir sehr gut.
Ja, aber wenn ich mir Fotos von jetzt angucke, aus der Gegenwart und Zukunft, Fotos aus der Vergangenheit, finde ich, ich sehe in der Vergangenheit deutlich älter aus mit diesem Bart, mit diesen Fotos, die da im Internet noch rumschwirren, die ich irgendwie nicht löschen kann. Das, manchmal wünsche ich mir, man könnte das löschen, dass man das gar nicht findet. Weißt du, so die Vergangenheit. Naja. Schlimm, naja. schlimm. Ja, und die Sonne scheint bei dir ins Wohnzimmer. Ich habe den Rollo hier im Wohnzimmer runtergelassen auf der Seite, weil ich keinen Bock habe, dass mir die Nachbarn jetzt dabei zuschauen, wie ich hier ins Mike spitte.
Ach so, ja, okay, das verstehe ich. Ja, nicht, dass sie noch merken, dass du berühmt bist.
Ja, ganz genau. Muss ich so ein bisschen aufpassen. Deswegen trage ich jetzt auch Mundschutz, wenn ich auf der Straße laufe, damit ich nicht erkannt werde. Sonnenbrille, Mundschutz und Kappe.
Bei uns in Bayern ist jetzt wirklich Mundschutzpflicht. Also ich war heute mit Mundschutz einkaufen, ne?
Ja, ist gut.
Das ist auf jeden Fall gut. Find ja, gut. Ja, doch. Das ist eine gute Sache, ja. Also es ist dieser, langsam ist dieses Thema hat sich normalisiert und ich glaube, wir leben alle unser Leben, so wie es nun mal den Umständen entsprechend laufen kann, weiter. Wollen wir auch gar nicht so viel heute drüber reden. Was mich aber voll heute mal interessieren würde, ist, was kocht eigentlich ein Sternekoch, wenn er zu Hause ist die ganze Zeit? Da können wir heute vielleicht mal ein bisschen drüber quatschen. Was sind so unsere Gerichte, wenn du Lust hast? Und du hast, glaube ich, noch ein paar schnelle Fragen vorbereitet, ne?
Ja, wir machen heute eine schnelle Runde, eine große schnelle Runde. Das finde ich ganz gut. Hm. Was kocht ein Sternekoch zu Hause? Ist halt so eine Frage, ne? Da denke ich mir, wenn so eine Frage manchmal kommt, was habe ich eigentlich gekocht? Und was habe ich überhaupt die letzten 4 Wochen gemacht? Weil irgendwie geht so ein Tag in den
anderen. Was mich auch interessiert ist, wo gehst du einkaufen? Ja, Entschuldigung.
Und das verschwimmt so. Meine Realität verschwimmt so mit meiner Wohnung. Das ist alles irgendwie, jeder Tag ist so täglich grüßt das Murmeltier. Und ich koche tatsächlich auch 2-mal am Tag zurzeit und frühstücke noch und mache Babybrei. Und ich habe mir das jetzt nicht wirklich aufgeschrieben, was ich koche. Also zurzeit ist Spargelzeit, ne? Da geht natürlich viel mit Spargel. Da habe ich nachher auch noch eine Frage in der schnellen Runde an dich. Und das gibt schon paar Sachen, die ich koche, die einen Dinge dauern ein bisschen länger, wobei ich das nur am Anfang gemacht habe mit so Dingen, die ein bisschen länger gedauert haben. Und mittlerweile versuche ich immer so ein bisschen schneller frisch zu kochen halt. Ja.
Mhm,
wir kochen, okay, wir kaufen richtig. Ein. Die Frage war, wo kaufen wir ein?
Genau, wo kauft man ein?
Kaufen genau da ein, wo wir vorher auch eingekauft haben. Tatsächlich. Also es ist ja alles offen, ne? Wir gehen auf den Wochenmarkt 2-mal die Woche. Dienstags und samstags.
Okay, das macht ihr, ja.
Genau. Und ansonsten halt in den Supermarkt, wo ich jetzt kein Name-Dropping machen will, bevor ich keine 10.000 Euro für Werbung bekomme, liebe Supermärkte, ne?
Dass die das nicht verstanden haben. Du hast aber auch nicht solche kleinen Läden, wo du sagst, da gehst du immer nochmal rein, weil der hat besonders guten irgendwas, nee, ne?
Nee, gerade tatsächlich nicht.
Okay, verstehe ich. Ja, gut.
Ja.
Und Spargel holst du wahrscheinlich an so einem Ständchen, ne?
Genau, da gibt's viel Auswahl. Da sind die Preise relativ unterschiedlich zurzeit hier in der Republik, habe ich das Gefühl. Also so, meine Mutter hat mir erzählt, die hat irgendwie 20 Euro fürs Kilo ausgegeben und bei uns auf dem Wochenmarkt waren es jetzt irgendwie für 500 Gramm 6,50 Euro bis 7,50 Euro. Ich hatte auch schon mal für 5,50 Euro am Anfang geholt und ja, also ist ein bisschen teurer als sonst, habe ich das Gefühl, aber wir wissen ja, was los ist, ne?
Ja, ich glaube auch, wir gucken oft nach den Gastronomiepreisen, wenn wir normalerweise uns um Preise scheren. Und das habe ich früher nie so oft gemacht, dass ich ja auf den Wochenmarkt gefahren bin. Habe auch nicht jetzt wirklich Spargel zu Hause gekocht, weil du hast es dann auf der Arbeit.
Doch, zur Spargelzeit, da bin ich immer dabei. Bloß dieses Jahr ist schon extrem viel Spargel, was ich esse. Und ich habe eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Als wir früher auch vom Betrieb aus, von einem anderen Betrieb, immer zum Wochenmarkt gefahren sind, haben wir immer sehr viel Spargel gekauft. Also so 100 Kilo mal in der Woche, ja. Und da hat der Marktverkäufer vergessen, uns 100 Kilo zu berechnen. Das heißt, wir haben einfach mal 100 Kilo Spargel für lau gehabt. Das war ein gutes Gefühl.
Oh Gott, so
100, das ist krass. 100 Kilo Spargel, das ist trotzdem eine Ansage, ne?
Das ist auf jeden Fall eine Ansage.
Gemerkt hat, Naja.
Kann man nichts machen. Wir sind ja heute, wir haben ja sowas wie einen Endorsement, kann man jetzt eigentlich sagen, ne? Kann man eigentlich sagen, wir haben hier Wein geschickt bekommen und ihr habt das ja am Anfang schon gehört, der Stengi war da, hat sich mit dem Herren unterhalten. Wir haben aus Corona-Gründen sind wir nicht mitgefahren, sondern haben da unseren Mittelsmann hingeschickt, den Stengi. Und zwar geht's da um die historischen Rebsorten. Das habt ihr wahrscheinlich alles schon gehört. Wir machen uns heute, wir machen uns in der nächsten Zeit immer mal ein Weinchen auf, genau. Jetzt zu einer Folge. Ja. Was haben wir heute?
Wir haben heute schon was offen. Und zwar haben wir hier den Grünfränkischen. Das ist ein Wein der Liebfrauenmilch, die Nummer 50. Ich bin ja schon mal letztens in Genuss gekommen. Das ist jetzt die zweite Flasche, die wir hier quasi haben.
Genau, wir haben schon ganz schön viel von dem bekommen jetzt, muss man sagen. Das gefällt mir gut. Das macht Spaß zu der Zeit. Ich probiere mal, du probierst auch mal? Mhm.
Ich mag den sehr. Ich bin sowieso ein Liebfrauenmilch-Fan. Also Liebfrauenmilch habe ich vor 2 Jahren mal wieder entdeckt und ich glaube, da ist es auch wieder so ein bisschen aufgekommen, dass so Liebfrauenmilch so einen kleinen Hype bekommen hat. Ist ja so eine alte Sorte. Es gab da mal so einen kleinen Shitstorm, weil ein Winzer den hier auch in den Lidl dann gebracht hatte, also die Liebfrauenmilch und wir haben das nicht beim Lidl gekauft gehabt, aber zu demselben Zeitpunkt circa für uns wieder entdeckt und deswegen, ich mag das gerne.
Wo würdest du denn zu servieren jetzt? Kannst du sowas sagen? Also ich finde zum Beispiel, du hattest mal ein Gericht auf der Karte mit Rom-Tintenfisch. Bin ich richtig, der so aufgeschnitten war wie so Tagliatelle? Weißt du, was ich meine? Mm-hmm,
der war nicht roh, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, und was hast du mit dem gemacht?
Das ganz kurz, ganz scharf angebraten gewesen.
Ach so, echt? Der saß so, warum sah der so roh aus? Warum habe ich das gedacht? Der war doch dann wie so Tagliatelle
übereinander gestapelt. Ja, genau, der ist auch ohne Farbe angebraten. Also es geht, es ist eine Sache von 3 Sekunden, 4 Sekunden, wo der nur in der Pfanne ist.
Genau. Also das ist super lecker. Und was gab's dazu? Irgendwas mit Erbsen?
Da gab's Erbsen und schwarze Olive dazu, genau. So ein
das Erbse habe ich geraten, würde ich nämlich auch dazu machen. Und schwarze Olive. Und meinst du, dazu würde der Wein nicht gut passen?
Ich finde, der passt da sehr gut dazu. Und da würde sehr gut dazu passen. So, ich könnte mir den tatsächlich auch zu grünem Spargel oder überhaupt zu Spargel vorstellen.
Voll, absolut.
Würde gut passen, ja.
Danke für die Weine, auf jeden Fall. Da freuen wir uns sehr drüber sogar. Und jetzt interessiert mich mal natürlich, was kocht der Dennis zu Hause? Was, wie du sagst, Frühstück gibt's bei dir immer. Was ist so ein Frühstück im Hause Meier?
Das variiert, ja. Also es gab so eine Phase, da hatte ich dann so griechischen Joghurt mit Honig und Früchten und Haferflocken und so ein bisschen Müsli gegessen gehabt. Mhm. Das ist sehr sättigend, ne? Das heißt, ja, dass ich dann gar nicht mehr so schnell Bock auf Mittagessen hatte. Das kommt immer auch auf die Uhrzeit drauf an, wann ich aufgestanden bin. Und dann ansonsten holen wir uns Brot. Dann gibt's das. In der Regel bin ich eher so ein bisschen verschnägt morgens. Das heißt, da kommt dann Butter und Erdbeermarmelade drauf. Aktuell ist es Blaubeermarmelade.
Super geil.
Es gab aber auch schon Morgende. Da gab es dann auch mal ein Rührei oder so. Und jetzt, letztens hat die Fredi Geburtstag gehabt, letzte Woche, da gab es Pancakes. Das habe ich ihr ja schon 6 Jahre versprochen, dass ich immer Pancakes mache. Und ja, der Tag ist gekommen. Ich habe Pancakes gegessen. Finde ich aber zu mächtig morgens. Das kann ich mir morgens nicht reinfahren.
Ist jetzt auch nichts, was mich irgendwie groß reizt. Ehrlich gesagt, diese ganze Pancakes. Ich esse lieber Pfannkuchen. Mhm. Also mag ich irgendwie lieber. Aber ist so ein Thema mit den Pancakes. Ne? Das sind ja im Prinzip ist ja so ein Pfannkuchenteig und dann kommt da ein bisschen Backpulver rein oder genau, so. Ja. Und ich finde, es schmeckt halt irgendwie immer dann nicht besser, weil ich finde, dadurch wird die Fläche vergrößert, aber der Geschmack reduziert.
Bin ich voll bei dir. Ich finde, Backpulver ist auch so ein Ding, das schmeckt komisch. Mhm. Es hat immer so einen ganz komischen Eigengeschmack.
Was auch Natron hat, ne? Dieses
ganz genau,
ist nicht
ja.
Geil.
Ja, ja. Gefällt mir auch.
Was nicht ich gut. An Pancakes mag, ist allerdings Pancakes mit Bacon und Ahornsirup und Butter.
Ja.
Das ist wirklich krass. Also das kann ich wirklich nur jedem
empfehlen. Klassische amerikanische Kombo, ne?
Das ist wirklich sau
lecker. Ist aber auch eine gute Kombo, ne? Oder die Engländer machen das auch. Also ich habe letztens sau was gut. Gesehen von Heston Blumenthal, der hat irgendwie so Bacon infundierten Maple Syrup gemacht, also der hat irgendwie quasi, ich glaube den Bacon, da hat er so einen ganz speziellen gehabt vom Iberico oder was und hat den dann irgendwie angebraten und hat den dann quasi mit dem Sirup vakuumiert und keine Ahnung, 2 Tage ziehen lassen oder so und hast halt so einen Bacon Syrup. Stelle ich mir sehr lecker vor, auf jeden Fall.
Stelle ich mir auch gut vor.
Pfannkuchen habe ich auch gemacht. So, ich mache viel so alte Oma-Sachen zurzeit, ja, so klassische Gerichte irgendwie. Und dann gab's halt mal Spargel mit Pfannkuchen, Schinken und einer Soße Hollandaise, ja. Pfannkuchen habe ich auch schon ewig nicht mehr selbst gemacht oder gegessen, ja. Das ist so ein Ding, ja. Das ist aber auch eine einfache, leckere Kombo. Also es gibt Dinge, die musst du gar nicht großartig verändern, finde ich. Die sind so, wie sie sind, so stehen die da und so können sie gerne bleiben.
Absolut. Weißt du,
es braucht nicht immer alles irgendwie eine Veränderung und hier was noch dazu, da noch was dazu. Nee, machst einen Kräuterpfannkuchen, frisch Petersilie und Schnittlauch noch rein, einen schönen Schinken, eine frische Hollandaise, geilen Spargel und das reicht.
Die frische Hollandaise, das hast du erklärt auf Patreon, oder?
Das habe ich auf Patreon erklärt, genau. Ja.
Also wenn ihr Bock habt zu hören, wie Dennis Meyer eine frische Hollandaise macht, dann könnt ihr bei uns einfach Patrone werden. patreon.com/kauundschluck und das kostet euch dann, glaube ich, so $4 oder so. Ich weiß es gar nicht. Im Monat, also macht irgendwie 3 Euro im Monat. Da könnt ihr uns unterstützen und hören, wie das funktioniert. Das klingt alles wahnsinnig gut. Ich bin ehrlich gerade gesagt auch die ganze Zeit auf diesem Trip gewesen. Mein großes Problem ist ja, dass ich zu Hause keinerlei Gewürze habe. Ne? Also ich habe ja keinerlei Gewürze zu Hause. Nur Salz, Pfeffer, Zucker, Fett und Säure. Mhm. Und ich finde, das reicht.
Ey, na klar.
Ich finde, es reicht.
Ich habe nicht mehr, aber es brauche auch nicht mehr.
Ja, hast du auch nicht mehr?
Nee, ich hab deutlich mehr. Ich habe ganz viel. Ich habe ganz, ganz viel. Was ich jetzt vorgestern im Supermarkt gekauft habe, da gibt's so, gab's so einen Schrank. Da haben die die Kräuter selbst gezogen mit so Wurzeln und du kriegst dann quasi so deinen Kräuterstrauß mit den Wurzeln und stellst die quasi nochmal mit den Wurzeln ins Wasser zu Hause und die brauchen da viel Licht. Da habe ich dann Bergkoriander, Zitronenmelisse und Blattpetersilie mitgenommen. Und die Kräuter habe ich jetzt die letzten Tage immer noch klein gehackt und Bärlauch und habe die dann mit unter den frischen Salat, ich esse auch täglich Salat, ja, und habe die dann mit in den Salat. Und das, ganz ehrlich, die paar Kräuter, ich glaube vor allem die Zitronenmelisse war es, die hat es irgendwie nochmal rausgehauen. So, die Zitronenmelisse vielleicht in der Kombo mit dem Bärlauch unter dem Salat in dem Dressing, das ist so ein Ding, wo ich für mich entdeckt habe.
Bei uns bin ich heute richtig aufgetischt, Dennis, aber ich habe eine Frage an dich und zwar, wie würdest du, ich habe so Hühnchenflügel gekauft für Chicken Wings, so ein bisschen, ne, weißt du, ich meine, ja. So die kleinen Dinger da, ja. Bio natürlich, keine Frage, heute aus dem Dance geholt und jetzt, wie würdest du das machen, weil ich habe ja nicht viel zu Hause, also ich glaube, ich habe nicht mal Paprikapulver.
Aber du hast Salz und du hast Zucker, hast du gesagt, ne?
Salz und Zucker habe ich auf jeden Fall. Okay. Ich habe Ketchup, habe ich auch kurz drüber nachgedacht, ob ich damit irgendwie glasiere. Honig.
Mehl hast du auch zu Hause, ne?
Mehl habe ich auch, ja. Aber ja. Dann werden die so knusprig, ne?
Ja, genau.
Okay, erzähl mal, wie du das machen würdest.
Na, ich würde mir so eine Nassbeize machen. Also Wasser, Salz, Zucker, so prozentual, vielleicht 1% auf einen Liter oder so. Und würde die da mal so über Nacht einfach in das Wasser hauen.
Okay, ich will das heute essen.
Ja, dann. Können wir nochmal zurück in die Vergangenheit oder du?
Ich hab Buttermilch.
Ja, du kannst es auch in Buttermilch machen, aber auch das würde besser sein, wenn es einfach mal 12 bis 24 Stunden da drin liegt.
Okay, dann erzähl mir mal 2 Varianten. Komm, hau einfach raus. Also, eine schnelle Variante.
Also wie gesagt, du machst die jetzt in diese Beize und gibst sie dann mal 24 Stunden oder 12 Stunden über Nacht im Kühlschrank in das Wasser. Und dann holst du die raus und dann machst du die, ja, also einfach nur im Mehl. Also du würzt die. Nimmst einfach nur Mehl und dann frittierst du die. Aber geiler wäre es natürlich, wenn du in dem Mehl irgendwie echt noch ein bisschen, ja, keine Ahnung, so einen Rub hättest oder so mit Paprika, Knoblauch, Granulat, Zwiebelgranulat oder sowas. Und dann frittieren.
Das wäre. Und Buttermilch? Wie läuft das ab?
Genau dasselbe im Endeffekt.
Aber dann lege ich das, was mache ich in die Buttermilch rein? Mache ich da ein bisschen Gewürz rein? Nö,
würde ich pur lassen.
Ah ja, okay. Okay. Und jetzt angenommen, du müsstest das heute machen, ne? Was würdest du dann machen? Weil man kann die ja auch im Ofen machen, man muss die ja nicht frittieren.
Ja, das ist Chicken Drumsticks im Endeffekt, oder? Also ich weiß nicht, wie du es. Du kannst sie jetzt auch, kannst du es kompliziert machen, kannst du irgendwie hohl auslösen, den Knochen rausholen, kannst du irgendwie nochmal plattieren oder so und dann so kurz braten.
Nee, das sind die Flügel, Dennis, das sind nicht die Drumsticks, das sind nur die, weißt du, ich meine, die Flügelteilchen.
Ach so.
Die kleinen, wo nicht so viel geiles Fleisch dran ist. Aber die gab es da irgendwie, ich meine, die sind halt auch da, ne? Mhm. Und die habe ich jetzt halt.
Na ja, gut, im Endeffekt, ey, du würzt die halt, du hast gar nichts zu Hause. Salz, Pfeffer, Zucker.
Ketchup habe ich vielleicht, Tomatenmark und sowas habe ich. Habe ich Honig hätte ich. Da könnte man natürlich auch sowas in die Richtung machen, ne?
Dann würde ich in die Richtung, Ahornsirup passt auch noch da. Ey, komm, dann mach dir doch eine Kombo aus Wasser, Tomatenmark und Ahornsirup. Ein bisschen Salz, Pfeffer rein und das machst du jetzt mal schnell und dann tust du dann, Limette ist auch gut, kannst du auch noch reinmachen.
Könnte ich auch noch ein bisschen Limette reinmachen, oder? Ein bisschen
Limettensaft. Wo kommt die Limette auf einmal her? Ich dachte, du
hast nichts zu Hause. Bisschen Sojasauce habe ich auch noch. Okay. Bisschen Sojasauce hätte ich auch noch.
Ja, dann mach das auch noch rein.
Ich habe sogar Miso.
Ey, okay. Dann lass das Tomatenmark weg. Aha. Dann nimmst du Miso, Wasser und Ahornsirup. Und da legst du die jetzt mal schnell ein.
Sorry, noch eine Sache. Ich habe gerade eben Kopfhörer rausgesteckt. Also, ich lasse Tomatenmark weg, wir müssen es wiederholen. Genau. Dann nehme ich Miso.
Genau. Wasser und Ahornsirup und Salz und Pfeffer. Und da legst du die jetzt mal schnell ein, damit die jetzt noch ein bisschen durchziehen.
Okay. Und dann kommen die da raus.
Und dann machst du die in den Ofen einfach. Bei 180 Grad. Gerne auch bei 190.
Das war's, ne? Und wenn du dann noch ein bisschen frischen Koriander oder so und ein bisschen Sesam. Fancy. Oh, Sesam wäre vielleicht gar nicht so fancy, schlecht.
Ja, würde ich aber auch nicht unbedingt jetzt mit in den Ofen schieben, weil der verbrennt die ja. Das ist ja dann nicht so geil. Den kannst du ja danach drüber machen. Würde aber auch gut passen, ne?
Oh, das ist lecker. Das gibt's heute. Sriracha Mayo habe ich noch ein bisschen da.
Ja, da kannst du ja dippen dann.
Kann ich da ein bisschen dippen, genau. Ja, genau, das gibt's heute bei mir und dann mache ich Gyozas, habe ich mir gedacht. Ich habe so Gyoza Rohlinge geholt, habe ein bisschen Schweinehackfleisch geholt und Sojasauce und habe geholt ein bisschen Sauerkraut und Blutwurst.
Ja, machst du mal pfälzische Gyozas.
Ja, oder? Ist doch gar nicht so scheiße vielleicht.
Nö, gar nicht.
Schweinehackfleisch, da mache ich ein bisschen Blutwurst rein. Das Sauerkraut vielleicht noch mit rein, statt dem Kimchi.
Ja.
Und damit befülle ich meine Gyozas. Und dann aber halt einfach lecker mit Sojasauce.
Oder? Maggi. Maggi dann. und statt Koriander machst du ein bisschen Liebstöckel noch drüber oder sowas.
Ja. Aber das ist mein, das habe ich heute am Start. Das wird heute hier gekocht. Also eigentlich gar nicht so schlecht, was ich hier auf Tisch, oder?
Ah, da hast du ja noch ein bisschen was vor heute.
Ja, das mache ich, weil Paula nimmt um 20 Uhr Podcast auf und dann ist sie wie 2 Stunden weg. Und in der Zeit kann ich das machen. Und dann koche ich noch ein Rezept nach vom Trettel. Das habe ich nämlich gesehen, der kocht ja jeden Tag auf Instagram. Und da hat er eine Sache gemacht, das war echt geil und das war Blumenkohl Carbonara. Da hat er quasi den Blumenkohl angegrillt, ne? Also die Röschen hat er richtig schön angegrillt. Dann hat er aus dem Strunk mit ein bisschen Sahne hat er sich und Parmesan hat er sich eine Soße gemacht. Und dann hat er ein rohes Eigelb quasi noch drüber gekleppert und das mit Speck noch und so Bröseln, die er noch angeröstet hat, das sah richtig geil aus. Habe ich schon mal gemacht, war lecker,
ja.
Aber war natürlich zu wenig und dann habe ich gesagt, ich mache heute Abend einfach so ein paar, ja wie Tapas und deswegen gibt's heute noch die Gyozas und die Chicken Wings.
Okay, ja, das klingt gut. Sehr gut,
glaube ich auch.
Sehr gut. Was gab's denn an deinem heiligen 30. Geburtstag zum Essen?
Ja, also zum ersten Essen gab's auf jeden Fall mal nachts direkt einen Pfannkuchen. Kennst du das eigentlich?
Ja. Also ich kenne ihn eigentlich, was heißt, jetzt mache ich es so auf selbstverständlich, aber ich kenne den nur von dir. Da hast du mal vor einem Jahr oder so mal drüber erzählt.
Wenn ich mal ein Restaurant aufmache, ist Pfannkuchen, den würde ich auf jeden Fall neu zusammensetzen und der wäre safe auf der Karte. Den gab's, das ist quasi so ein Schmand, Rührteig, Kuchen, nichts Besonderes mit ein paar Dosenmandarinen und ey Leute, hört auf mir zu schreiben, ob ich weiß, wie Dosenmandarinen hergestellt werden. Don't care. gibt es dazu, gab's dann abends, haben wir uns einfach Essen bestellt. Also wirklich einfach bei, hier beim Scambi-Restaurant bei uns in Aschaffenburg. Das ist ein Bekannter von mir, der hat mir noch eine schöne Flasche Wein mitgeschenkt. Und dann haben wir abends Essen bestellt. Da haben wir gefressen wie die Schweine, kann ich dir schon mal sagen, weil ich so besoffen war abends. dass wir, dass ich um 18 Uhr ins Bett gefallen bin und alles hat sich gedreht.
Ja, wir haben ja mittags um 2:30 oder so telefoniert. Da habe ich dich gefragt, ob du Daydrinking machst und da hast du gesagt, nee, aber ich glaube, ich mache mir jetzt mal gleich ein Bier auf.
Ja, und da hat es halt seinen Lauf genommen. Kannst du dir ja vorstellen.
Ey, zu Recht, zu Recht. Also ich finde, am seinem 30. darf man das ruhig machen. Ich meine Las Vegas. Also
du warst in Las Vegas.
An meinem 30. ja.
Das kann ich nicht glauben. Ich habe ja wirklich auch darüber nachgedacht. Ich habe ja zu Paula gesagt, ey, ich würde gerne nach Las Vegas. Aber ich war ja noch nie in den USA und ich hasse ja Fliegen. Mhm. Und dann haben wir das nicht gebucht, weil ich Schiss hatte. Und Gott sei Dank.
Richtig, ja.
Wie war das in Las Vegas? Was habt ihr da gemacht?
Das war aufregend. Was haben wir da gemacht? Was macht man in Las Vegas? Zocken und saufen. Das ist,
warst du mit Frau da oder ja, mit Homies? Ja,
auch beides. Kombo. Hä? Pärchenurlaub.
Ah ja, okay, ja. Dann ist es ja wahrscheinlich einigermaßen gesittet abgelaufen. Außer ihr seid so ein Zwingerpärchen, das glaube ich aber dann doch nicht,
nee, wie
das
ist. Nee. Aber ich war tatsächlich dann, ich war im Anzug, ich erzähle dir mal gleich eine Anekdote. Wir wollten Poker spielen, ja, an dem Abend, an meinem Geburtstag. Also wir waren im Mirage Hotel, haben wir übernachtet und das war Cirque du Soleil von den Beatles. Da haben wir uns abends die Show angeguckt. Aha. Und haben uns halt vorgenommen, dass wir uns an dem Tag halt mal hinsetzen an den Pokertisch und hier einen auf dicke Hose machen, weißt du? Und dann sind wir zu dem Pokertisch gelaufen in unseren Anzügen. Und dann waren da halt einfach Leute in ihren Hoodies und T-Shirts und Baseballcaps gesessen, die einfach so einen Stapel an Geld vor sich liegen hatten, dass sie einfach direkt vom Tisch geflogen wären. Und dann sind wir ganz beschämt an irgendeinen Automaten gelaufen und haben $100 einfach verzockt und waren dann noch irgendwann im McDonald's und haben da, ich weiß gar nicht, dass wir uns da geholt haben, vielleicht eine Cola oder so. Wir haben nichts gegessen, wir waren nur kurz dort und die Frauen haben sich dann da irgendwie, wie gesagt, eine Cola oder so geholt und wir saßen da. Ich halt im Anzug und dann kamen dann so zwei Redneck-Mädels irgendwie an und meinten zu mir, ey, du bist doch der, wie heißt denn der Frontsänger von Maroon 5? Adam Levine oder sowas?
Avril Lavigne heißt
genau,
der.
Genau, genau. Dann meinten die, du bist doch der. Und die waren aus Las Vegas, ja, also so einheimische Mädels. Und dann meinte ich, ja, bin ich, bin ich, klar. Ich bin Avril Lavigne. Und die so, ja, genau, du siehst so aus wie der. Und wir haben uns das schon gedacht, weil redet nämlich auch mit so einem Akzent wie du. Und so, dann habe ich gesagt, ja, ich bin Avril Lavigne und das ist mein Manager. Das war mein Kumpel, der da dabei war. Und dann kamen unsere Frauen zurück. Und die fanden es dann nicht so geil, dass wir da mit denen hier auf Big Boss gemacht haben. Ich fand es witzig. Ich finde, ich sehe gar nicht so aus wie der.
Du siehst aus wie Peter Baelish.
Genau, das ist nämlich das, was die Leute immer sagen.
Ja. Hätten sie das gesagt, hätte ich gesagt, krass, ey, mit dir könnte man richtig auf Promi-Fang gehen. Also mit dir könnte man richtig nach L.A. gehen und da sich auf so eine Superstar-Party schmuggeln. Aber wahrscheinlich nur so 2-3 Jahre, weil wer weiß, wie lange dieser Typ noch erkannt wird, weißt du?
Genau. Ja, ist ein bisschen traurig.
Wie viel kostet so ein Trip? Sei ehrlich.
Wir haben das so gemacht, dass wir vorher in Los Angeles waren und von Los Angeles dann quasi nach Las Vegas gefahren sind. Und hatten da so ein Viererzimmer gebucht in Dings, in Los Angeles erst und ein Mietauto und einen Flug. Ey, lass das, keine Ahnung, für 13 Tage oder so 1.300 € gewesen sein.
Was?
Ey, Las Vegas ist gar nicht teuer.
Ja, aber
also mit unter Flug? Der Woche, ja, mit Flug, genau. Das war mit, das ist ja das Geile in Las Vegas, dass du unter der Woche zahlst du weniger für die Hotelzimmer als am Wochenende. Und das sind halt echt riesen Zimmer. Und du kannst dort, glaube ich, tatsächlich auch irgendwie zu vierten oder zu fünften in so ein Zimmer einziehen, wenn du das willst. Also wir waren zu zweit dann, aber ich glaube, das geht. Also da gibt es irgendwie so Möglichkeiten, dass da auch mehrere Leute in diesen Hotelzimmern pennen können. Und das ist dann relativ günstig tatsächlich.
Las Vegas ist so günstig, damit die Leute ihre Kohle
dass im Casino lassen. Dort zocken, genau. Und was wir auch erst später gemerkt hatten, das macht Sinn. Das ist auch dumm, Las Vegas, das ist ja, du kannst dort trinken. Ne? Das ist ja, Las Vegas ist ja dafür gedacht, dass du dort dein Geld verlierst und auch, keine Ahnung,
dein Bewusstsein. Ist nicht Trinken im Casino umsonst?
Bitte?
Ist nicht Trinken in den Casinos umsonst?
Ja, genau, pass auf, jetzt kommt's nämlich. Wir sind nämlich in den Supermarkt gefahren und haben uns dann irgendwie so 20er Packs Bier gekauft und haben die auf unserem Hotelzimmer in der Badewanne mit Eiswürfeln gekühlt, haben uns immer zwei Biers ins Jackett, sind runtergelaufen, haben die getrunken und sind wieder hoch aufs Zimmer und haben uns wieder die Biers runtergeholt. Du kannst aber in Las Vegas, und das habe ich dann erfahren, als wir wieder zurück in Deutschland waren, wenn du an so einer Maschine sitzt, dann kommen da so Leute vorbei mit Tabletts, wo halt Getränke drauf sind, also keine Ahnung, Bier, Whisky, was auch immer. Und das ist umsonst. Du musst denen einfach nur ein bisschen Tipp geben und dann kannst du dort eigentlich, keine Ahnung, für $2 spielen oder so und kannst aber für $20 saufen. Habe ich gerne erfahren, mega, als ich zu Hause war. Ja, es ist mega, aber es ist halt schon richtig dreist. Ne? Es ist halt, die wissen ganz genau, was sie machen. Und deswegen gehen da auch so viele Menschen zugrunde. Und ja. Naja.
Klar,
aber dafür ist man ja hingefahren. Also das war ja schon.
Genau, man wird ja auch angezogen von diesem ganzen Goodfellas-Vibe, ne? Von diesem Casino-Vibe. Und das will man dann auch ja erleben. Und dass es ja auch so ein bisschen berüchtigt ist und dass es natürlich auch so ein bisschen diesen Flair hat von, so ein bisschen ist es auch halb illegal oder so, kommt man sich ja dann vor. Mhm. Dann ist es natürlich cool. Und wenn man sich davor, glaube ich, ein Limit setzt, dann kann man das schon mal machen, finde ich. Also ich finde, es ist nicht verwerflich, das mal zu tun. Verstehe ich absolut. Und dieser Reiz hat diesen Reiz hat Las Vegas irgendwie auch so ein bisschen auf mich. Ich glaube allerdings, dass ich da nur für 2 Tage gerne mal dort wäre, weil ich glaube, dann wird's relativ schnell auch lame, oder?
Wir waren 3 Tage dort, ja. Aber ich glaube nicht, dass es schnell lame wird. Also ich hätte schon, wäre noch mehr gegangen, aber das erschlägt dich, die Stadt. Das ist ja in der Wüste, ne? Die ganzen Hotels sind einfach eiskalte Klimaanlage, hochgeballert bis zum Get-No. Und sobald du halt vor die Tür gehst, kriegst du halt einfach mal einen Hitzeschlag, ne? Das irgendwie ganz komisch und du läufst dann halt krass da rum und kennst das alles aus dem Fernsehen und stehst dann an deinem Hotel und dann siehst du irgendwie in der Ferne das MGM oder so oder das Luxor und denkst, ja okay, da lass uns da mal schnell hinlaufen und dann bist du aber irgendwie eine halb, dreiviertel Stunde zu Fuß unterwegs, bis du dann doch dort bist und so und du kannst halt in jedes Hotel mit dem Getränken von einem anderen Hotel auch rein. Und wenn du ins Hotel eincheckst und zu deinem Hotelzimmer willst, musst du halt auch erstmal durchs Spielcasino mit deinen Koffern laufen, bis du da überhaupt hinkommst, ja. Und das ist halt wirklich nur auf Money, Money, Money getrimmt. Das ist so wahnsinnig. Aber es ist halt auch geil. Guck mal, so ein Gordon Ramsay oder so ein Wolfgang Puck oder auch ein Joël Robuchon haben dort halt auch ihre Restaurants. Und wir wollten damals, glaube ich, zu Joël Robuchon gehen. Das war im MGM Grand. Und sind dann aber in das Steakhouse vom Wolfgang Puck gegangen, weil das, glaube ich, zu hatte oder zu teuer war. Also es war dann, glaube ich, so extrem teuer, dass wir irgendwie gesagt haben, okay, nee, das dann doch nicht heute. Ich weiß nicht mehr ganz genau, das ist auch schon 2 Tage her.
Jetzt ist was passiert. Ja. Aber das klingt auf jeden Fall nach einer sorglosen, schönen Zeit.
Ich würde es immer wieder machen, ja.
Ja, das glaube ich dir. Du hast eine schnelle Runde vorbereitet. Ich habe da großen Bock drauf, weil wir haben uns total verlabert. Wir sind ja schon wieder eine Viertelstunde vor Schluss ungefähr, also wenn wir uns an die Zeitangaben halten. Und wollen wir das mal machen?
Na hast klar, Stengi, hau den Jingle rein. Genau, wir machen weiter mit der schnellen Runde. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und unsere Zuhörer haben auch ein paar Fragen für dich, Chris. Du hast natürlich nichts vorbereitet, obwohl ich dir heute Morgen schon geschrieben habe und dich darum gebeten habe.
Hab's vergessen.
Ja, du hast auch, ich meine, was, du bist viel beschäftigt, es ist viel los zur Zeit.
Ich hatte heute wirklich was zu tun, weil wir sind heute mit diesen Shirts, wir haben Shirts gemacht, ja, vom Mundschutz Talking. Und heute ist der letzte Bestelltag und heute musste ich die ganzen Listen einpflegen und so. Und so ein bisschen administrative Sachen machen. Da war ich noch einkaufen für diesen ganzen Giosa-Kram. Und auf einmal gucke ich gerade eben auf die Uhr und sag so, ich muss in der Viertelstunde aufnehmen. Mhm. Was ist denn hier los?
Kein Problem. Tut
mir leid.
Ich habe was vorbereitet und da fangen wir mal an. Chris, Spargelsaison. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Sag mal, grüner oder weißer Spargel?
Weißer Spargel, eindeutig. Viel variabler, finde ich. Ich finde, der grüne Spargel hat so ein bisschen also die Leute sagen immer, der schmeckt besser, weil er an der Sonne war und wird er so ein bisschen als der coolere Spargel angesehen, das weiß man ja, aber ich finde, der weiße Spargel hat für mich mehr, denn der Geschmack vom weißen Spargel, der ist so rein und so schön, das mag ich total gerne und deswegen liebe ich total weißen Spargel und man kann super viel auch mit weißem Spargel machen. Mit grünem Spargel natürlich auch, aber ich finde, der grüne Spargel ist für mich so ein Spargel für Vorspeisen, für eine Pasta, für mal auf dem Grill und so. Und der weiße Spargel hat für mich was ganz Edles und deswegen liebe ich den so. Weißer Spargel.
Bin ich voll bei dir, ja. Oh, für mich auch der weiße Spargel. Ich finde, dass der weiße...
Schöner.
ja, weiß ist optisch schöner, ja. Ich finde halt, dass Spargel auch so exklusiv ist, weil der halt einfach nicht das ganze Jahr zu bekommen ist, ne? Das macht den Reiz für mich irgendwie bei dem weißen Spargel aus. Der grüne, den kriegst du irgendwie das ganze Jahr aus Peru.
Genau.
Wobei ich grünen Spargel auch ganz gerne mag.
Voll. Aber schmeckt, wenn man ihn übergart, finde ich immer noch Rührei.
Also übergart geht gar nicht.
Ja.
Also weder bei weißen noch bei grünen. Aber ja, bei grünen finde ich es dann schon richtig eklig, wenn der zu weich ist. Beim Weißen kannst du mal so ein Auge zudrücken und sagst, ja, okay, weißer Spargel, es ist okay, dass du jetzt weich bist, aber ich finde, du bist noch okay. Ich mag dich noch. Aber wenn so ein grüner Spargel verkocht ist, ist schon richtig
aber seltsam. Aber am Spargel scheiden sich die Geister, wie man so schön sagt. Das ist wirklich, wie lang muss er gekocht sein? Manche Leute mögen es ein bisschen weicher. Es ist ähnlich wie eine Pasta, ne?
Mhm.
Manche Leute mögen es gar nicht, wenn er so ein bisschen al dente ist. Ich finde, den perfekt zu kochen, ist richtig schwer. Das ist wie so eine einfache Aufgabe, klingt das immer. Koch doch mal Spargel ab, sodass er perfekt ist. Aber das ist richtig schwer. Ey, wie kochst du denn Spargel?
Da fällt mir was ein. Wenn du jetzt schon auf die Tour kommst, jetzt frage ich dich, wie kochst du denn den Spargel? Und das kannst du mal bei Patreon erklären.
Oh,
ja,
okay.
Das ist deine Aufgabe. Das ist die Strafarbeit für das, dass du jetzt die Fragen hier nicht vorbereitet hast.
Kann ich machen. Aber ey, wie kocht man Spargel? Ist ja relativ schnell erklärt. Das würde mich jetzt schon mal interessieren, wie du das machst.
Nee, erzähle ich dir nicht. Das kannst du, mal selbst rausfinden.
Okay, verstehe ich.
Hier die ganzen Skills hier aus meinem Ärmel locken.
Ich habe ja schon in verschiedenen Arten von Gastronomien gearbeitet. Und ich muss sagen, den Spargel, dass der gut gekocht wird. Ich habe ganz wenige Leute getroffen in meinem Leben, die es konnten. Und ich will nicht mal behaupten, dass ich es besonders gut mache immer.
Okay.
Also ich finde, ich merke das auch, dass ich manchmal denke, oh, der braucht wahrscheinlich ungefähr so und so lange. Dann gebe ich den ins Wasser. Übrigens immer im Wasser kochen. Es gibt Leute, die haben sich gesagt, die haben immer gesagt, kannst du auch einen Kombidämpfer machen? Bin ich nicht der Meinung. Also immer im Wasser machen.
Du kannst ihn aber auch so wie garen, ne?
Ja,
ist
das besser?
Im Beutel.
Wie geht das?
Naja, du nimmst den Spargel, schälst ihn.
Ja.
Und gibst ihn mit brauner Butter zum Beispiel. Gibt's aber auch sehr viele Variationen, wie du das machen kannst. Ich sage jetzt einfach mal braune Butter. Und gibst den ins Wasserbad. Und kochst den bei einer bestimmten Gradzahl zu einer bestimmte Zeit lang.
Genau, das sind die zwei Informationen, die wichtig wären. Und die spart er aus mit bestimmte Zeit, bestimmte Gradzahl.
Genau, und deswegen gehen wir gleich weiter zur nächsten Frage. Fischstäbchen oder Backfisch?
Backfisch.
Direkt,
zu 100%.
Oder? Okay.
Ich liebe auch Fischstäbchen manchmal auf eine Art, aber ein schöner Backfisch, da kannst du ja auch jede Menge, also ich hatte neulich hier einen Backfisch aus Skrei und das war schon geil, ne?
Ja.
Also da kannst du ja, und da machst du dann so eine schöne Remouladensoße drüber oder so. Das ist schon auch was richtig Feines.
Backfisch ist sehr fein. Ich bin auch für Backfisch, wobei ich letztens, habe ich glaube ich letzte Woche erzählt im Podcast oder vorletzte Woche, mal Fischstäbchen gemacht hatte. Und ich mag auch Fischstäbchen, das ist einfach eine Kindheitserinnerung, wobei ich aber Backfisch echt deutlich besser finde.
Ich finde Fischstäbchen ist auch nichts Verkehrtes, die Leute sagen immer, da ist doch nur der Abfall drin, denke ich mir so, ja, aber ist doch gut, wenn er auch gegessen wird. Das ist mal, was ich mir denke. So, ich verstehe total, dass Kinder das mögen, warum auch nicht.
Ja. Bratkartoffeln oder Kartoffelsalat?
Oho. Zu was?
Findest du schwierig?
Zu was?
Lassen wir es einfach mal so im Raum stehen, als eigenständiges Produkt.
Also ich finde, die Bratkartoffel, die perfekte Bratkartoffel, ist was unfassbar Geiles. Ich finde aber, der Kartoffelsalat ist mindestens genauso geil. Der gute Kartoffelsalat. Das ist eine richtig schwierige Frage. Fuck you, Alter. Das ist eine Frage, die kann ich fast nicht beantworten.
Findest du nicht auch, dass es tagesformabhängig ist
manchmal? Ja, es ist absolut tagesformabhängig. Und zum Beispiel würde ich mir jetzt zu so einem Backfisch so einen richtig geilen, also ich weiß ja nicht, wie du deinen Kartoffelsalat machst, aber bei mir immer ohne Mayo.
Ja.
Und ich setze mir immer so eine Brühe an, ne, mit Zwiebelchen und dann emulgiere ich den Senf. Ein ganz frischer Kartoffelsalat. Und bei einem Kartoffelsalat, das muss man wirklich mal sagen, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Nummer eins ist die richtige Kartoffelsorte. Nummer zwei ist ganz, ganz wichtig. Wie garst du diese Kartoffel? Ja, es gibt ja Leute, die schälen die und kochen die dann. Riesenfehler. Nummer zwei ist, wann schüttest du deine Brühe quasi über die Kartoffeln? Es gibt Leute, sind die Kartoffeln schon kalt. Leute, dann kann der Geschmack da gar nicht mehr rein, meiner Meinung nach. Die müssen so richtig schön heiß noch gepellt werden, wenn ihr die pellt. Die können auch im Ofen garen, die Kartoffeln. Die müssen nicht im Wasser ins Wasser geschmissen werden. Aber ich finde, frisch gepellt und dann schön gleichmäßig geschnitten. Und dann das Zeug darüber einwirken lassen. Und zwar über Nacht. Und am nächsten Tag holt ihr es raus, schmeckt das nochmal ab. Und dann kommt ein bisschen frischer Schnittlauch rein. Und wenn ihr Bock habt, noch so ein bisschen Radieschen oder so.
Okay, krass. Mm. Dann muss ich mit dem Kopf schütteln.
Warum? Mm.
Ja, das ist so ein Schritt, da würde ich voll widersprechen und sagen, auf gar keinen Fall in den Kühlschrank über Nacht. Niemals. Sondern ich finde, eine Kartoffel darf gar nicht am nächsten Tag gegessen werden.
Was?
Die Kartoffel hat kein Recht dazu, am nächsten Tag gegessen zu werden.
Echt? Nee, findest du?
Eine Kartoffel muss am selben Tag gegessen werden. Es gibt nichts mit einer Kartoffel, was du am nächsten Tag geiler hast als am selben Tag. Ich finde, so eine Kartoffel schmeckt...
das riecht nach einer Challenge.
Das riecht nach einer Challenge und es riecht auch nach riesengroßen Streit.
Ich glaube halt, dass all diese Geschmäcker und so erst so richtig schön eins werden mit dem Kartoffelsalat. Aber weißt du was, du hast, glaube ich, vollkommen recht. Nee. Du hast vollkommen recht. Und jetzt erinnere ich mich gerade daran, dass ich immer den Kartoffelsalat am liebsten gegessen habe, wenn ich den gemacht habe und dann stand er in dieser Schüssel und war abgekühlt. Ne? Also diese Brühe und diese Kartoffeln waren abgekühlt und es war vielleicht noch so leicht warm, so
lauwarm.
Körpertemperatur warm. Mhm. Und es hat noch diese Wärme gehabt und das war eigentlich immer der beste Kartoffelsalat. Ich nehme alles zurück, Dennis. Ich lasse mich ja auch mal gerne berichtigen.
Du hast nur Angst vor der Challenge.
Nee,
aber du kannst mir den Sieg gleich zusprechen. Kein Problem.
Absolut.
Ich spreche dir den Sieg zu.
Nehme ich an. Ist eine viel bessere Art und Weise, Kartoffelsalat zu essen. Du hast vollkommen recht. Ich war töricht. Ich habe mein Leben lang habe ich einen Traum gelebt. Aber das ist ja das, was mich so stark macht. Ne, ich reflektiere ja ständig. Und Klar. Wenn mir einer sagt, Chris, guck mal, das ist so besser. Und es gibt ja so wenige Leute, auf die höre ich, ne? Und auf dich höre ich total. Mhm. Wenn du zumindest sagst, Chris, guck mal, kulinarisch hast du hier einen Fehler gebaut, dann sage ich sofort, stimmt wahrscheinlich, aber ich prüf's doch mal für mich und dann denke ich mir, nee, du hast wahrscheinlich recht. Ja, ich habe mal ein Interview gehört mit hier aus dem So-Sein, der hat gemeint, Schneider, ne? Thomas Schneider oder so, Felix Schneider, und der hat erzählt, die Kartoffel schmeckt, wenn du sie vor 40 Minuten fertig gekocht hast, nicht mehr so gut, wie wenn du sie direkt fertig gekocht hast. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, boah, krass.
Ja, das sind halt Skills, ja. Das sind Skills. Du, schau mal eine Hörerfrage rein, bevor wir uns jetzt hier.
Aber warte mal ganz kurz, verlieren. Bei dir?
Ja.
Kartoffelsalat oder Bratkartoffel, wenn du dich festlegen musst. Ich finde halt, Kartoffelsalat ist ein Produkt, was man extra herstellt. Und Bratkartoffeln ist für mich Resteverwertung.
Okay.
Saugute Resteverwertung. Nein. Richtig geiler Scheiß.
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Ich glaube, dadurch, dass ich öfters Kartoffelsalat als Bratkartoffeln esse, sind für mich im Moment die Bratkartoffeln weiter vorne. Mhm.
Aber so ein geiles Schnitzel mit Bratkartoffeln, herrlich. Oder auch der eben genannte Backfisch.
Genau. Hm. Nee, okay, pass auf, zu dem Schnitzel gerne die Bratkartoffeln und zum Backfisch gerne den Kartoffelsalat. So, das ist die Richtung, die ich gerne einschlage.
Lecker, dann hau mal eine Hörerfrage raus, bin gespannt.
Okay, der Lukas hat gefragt.
Welcher Lukas?
Unser Luki. Unser Luki, ja. Baumor91 hat gefragt, hättest du lieber im El Bulli gegessen damals oder... bei Paul Bocuse.
Ich hätte gerne im El Bulli gegessen. El Bulli. Ich hätte auch gerne bei Paul Bocuse gegessen, aber da kann man ja immer noch essen gehen.
Nee, zu der Zeit, als er noch Chef war.
Als er schon der ausgediente große Meister war?
Nee, oder als er noch, glaube ich...
in dem Herd stand.
Genau, als er noch fresh war. Also ich sag's dir, ich glaube, für mich wäre es einfach El Bulli geworden.
Ja, für mich wahrscheinlich auch, weil ich finde, dass die Küche von Paul Bocuse nicht so outstanding war. Also er hat natürlich diese französische Küche, hat er revolutioniert, erfunden und keine Ahnung was. Aber ich das ist halt so in unserer DNA drin. Wir wissen das alles, was der macht. So, wir kennen diese Sachen. Und wir haben die auch verstanden auf eine Art. Ich sehe die Gerichte von dem und ich verstehe die. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Und im El Bulli ist es nun mal so, dass du die Gerichte siehst, aber nicht verstehst. Und dann isst du die und denkst dir, what the fuck? Und die waren damals so, glaube ich, mindblowing. Und Paul Bocuse war nicht mindblowing, er war eher einfach nur der Beste. Er war wahnsinnig gut. Er war sehr akkurat, er war sehr technisch, er war wahnsinnig pompös. Und das muss man leider auch sagen, dass die Küche von ihm, das ist jetzt auch nichts mehr, was mich irgendwie anspricht. Also irgendwelche Soßen mit Foie Gras gebunden oder sonst irgendwas, das würde ich, glaube ich, heute nicht mehr so abfeiern. Deswegen würde ich heute lieber in der Sternstunde von den Gebrüdern Adria im El Bulli an der Costa Brava speisen.
Ist, glaube ich, einfach überraschender gewesen. Ja. Wobei halt Paul Bocuse der Gott war, ja. Also das ist, eine krass gute Frage eigentlich.
Noch ein Thema ist, wenn du zu, ins El Bulli gehst, dann bist du an der spanischen Küste. Wenn du dem Kollegen Paul Bocuse gehst, dann bist du in Lyon. Und Leute, wisst ihr, was das letzte Mal passiert ist, als ich in Lyon war?
Lebensmittelvergiftung. Wir wissen's. You told them.
Aber ich wäre natürlich auch gerne zu Bocuse gegangen und würde ich heute gerne auch einmal machen, weil ich das Erlebnis einmal haben will. Einfach so. Aber ich glaube, die Gerichte, die der da macht, das sind halt einfach die Klassiker. Die Klassiker, die jeder kennt, in sehr geil gemacht hat. Sorry, rest in peace.
David oder Goliath fragt, lieber ein geiles Menü nach Wahl oder ein All-Inclusive-Urlaub? In so einem Touristenbunker. Also du hast quasi, sagen wir mal, eine Woche, also er hat es nicht richtig ausformuliert, aber sagen wir mal eine Woche All-Inclusive-Urlaub oder ein geiles Menü in, keine Ahnung, 3 Sterne oder so.
In dem Restaurant, was ich mir aussuche. Mhm. All-Inclusive-Urlaub. Das ist das, was ich gerade so gerne hätte, Alter. Ich habe noch nie über sowas nachgedacht, einen All-Inclusive-Urlaub zu machen. Aber so ein Menü, Dennis, wir kennen das ja, das ist ja so, da fährst du hin, stundenlang, dann isst du da und dann unter Umständen fühlst du dich, bist du nicht enttäuscht, aber danach bist du so, yo, das war schon sehr anregend für Geist und Körper. Aber da wird natürlich auch wahnsinnig viel Geld verbrannt und dann ist es irgendwie so, dass man sich danach, wenn es nicht komplett geil war, hat man immer wie so ein schlechtes Gewissen auch. Das hätte man da ja natürlich nicht, weil das Geld von jemand anderem kommt, aber weißt du, was ich gerade gerne hätte? Ferne, ich hätte gerne sowas wie einen Tennisplatz, ich hätte gerne irgendwie einen Basketballkorb, ich hätte gerne einen Pool und wenn ich daran denke, dann überkommt mich das so ein gutes Gefühl und ich war noch nie in meinem Leben in so einem Touri-Hotel, wo man einfach Essen bekommt um 18 Uhr Buffet und so. Aber
dreimal am Tag halt, ne?
Dreimal am Tag,
und ja. Und dann noch Kuchen zwischendurch und Eiscreme. 17 Uhr gibt's nochmal Tee. Und süße Teilchen.
Jo, aber wahrscheinlich wäre das ja dann nicht für einen Tag, sondern für eine Woche.
Genau, wir gehen jetzt von der Woche aus.
Okay, dann gehe ich, klar, eine Woche lang in Urlaub.
Okay, ich komme mit dir.
Okay, sehr gut.
Wir gehen zusammen eine Woche All-Inclusive machen.
Also wenn wir können uns ja auch im Urlaub dann einfach ein gutes Restaurant suchen und das bezahlen.
Ja, müssen ja nicht das All-Inclusive-Programm mitnehmen, sondern einfach nur die Sonne, das Meer und die Ferne.
Ey, das ist es. Ich habe heute schon nach Airbnbs geschaut hier in der Nähe. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, da jetzt reinzugehen, aber ich muss aus dieser Wohnung raus, habe ich das Gefühl.
Ja, aber es ist nicht erlaubt. Das ist nur so.
Nee. Nee.
Darfst du nicht. Du machst dich nicht strafbar und auch die es vermieten, machen sich strafbar.
Selbst wenn ich in der Aschaffenburg in Airbnb. Ja.
Du darfst es nicht.
Oh, schade. Das ist ja blöd. Ja. Naja.
Das ist halt so, wie es ist zurzeit, ne?
Naja, gut. Das war's, oder wie?
Nee, der Leo Theo hat noch eine Frage.
Okay.
Das haben wir aber vorhin eigentlich schon beantwortet. Ich möchte es trotzdem nochmal aufgreifen. Er fragt, lieber ein leichtes Frühstück, also mit Joghurt, Obst und Müsli etc. oder so deftig mit Pancakes, Bacon und Eggs und große Liebe an euch noch, sagt er. Vielen Dank.
Also ich mache überhaupt kein Frühstück mehr in dem klassischen Sinne, sondern ich warte immer, bis es so 14, 15 Uhr ist. Und dann esse ich meistens 3 Brötchen oder so und dann esse ich um 17 Uhr eine Schüssel Cornflakes und dann esse ich um 22 Uhr Abendessen. Das ist aktuell mein Lifestyle. Deswegen kann ich, ab und zu mache ich mir auch einen Obstsalat morgens mit so ein bisschen Joghurt, wenn ich halt Früchte da habe, ne? Also zum Beispiel jetzt die frischen Erdbeeren, wenn die jetzt langsam kommen. Hatte ich jetzt schon ein paar frische Erdbeeren, war natürlich nie geil. Banane kommt immer rein, Apfel und eine Orange und das dann so ein bisschen so Joghurt dazu. Und wenn ich ganz flippig drauf bin, dann mache ich da noch ein bisschen Zimt drauf oder sowas.
Wenn du so richtig flippig drauf bist.
Agavendicksaft. Und dann geht das rein ins Maul. So ja.
Ganz rebellisch mit ein bisschen Zimt drauf.
Ja. Und abends gibt's dann halt bei uns Essen einmal ganz spät immer am Tag. Also wirklich immer so um 10, halb krass, 11, 11.
Krass. Ja, das ist sehr spät.
Gut, ihr habt halt ein Baby, ne? Bei euch ist wahrscheinlich dann um 6 Uhr Abendessen.
Ja, genau.
Das und dann stimmt. Isst du nichts mehr.
Nee, da habe ich ja schon dreimal gegessen, also das reicht dann auch. Also normalerweise esse ich ja nur einmal am Tag, von daher...
Aber wann stehst du, wie ist denn dein Rhythmus, wann stehst du denn auf?
Zurzeit oder im normalen Leben? Also
zurzeit
ist so, dass wir uns abwechseln mit dem Aufstehen. Das heißt, einen Tag darf ich ausschlafen, den anderen Tag die Fredi.
Wenn du ausschläfst, wie lange schläfst du?
Soll ich es wirklich sagen, wie lange ich dann schlafe?
Sei ehrlich...
Ich darf bis um 12 liegen bleiben. Ich fühle mich wieder wie 16.
Ja, ich liege auch bis um 12.
Schon lange nicht mehr geschlafen. Aber gut, man muss dazu sagen, dass ich auch, sie schaut mich jetzt an mit so einem verwirrten Blick. Ja gut, ich habe, heute habe ich bis um 10:30 geschlafen. Und wenn ich aufstehe, wenn die Leni sich meldet, dann variiert es zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr, sage ich mal.
6.30 Uhr, Alter.
6.30 Uhr tut schon sehr weh.
Das ist richtig übel. Das kann ich nicht, sag ich dir, was ist. 6.30 Uhr finde ich krass. Aber dann bist du natürlich auch abends wahrscheinlich schlagmüde, ne, um 8
Uhr. Nee. Also ich habe schon meinen Tiefpunkt, klar, aber ich bin...
Wann gehst du ins Bett?
Um 2.
Also schläfst du 4,5 Stunden an solchen Tagen nur?
Mhm.
Das ist krass, das ist wirklich krass. Nee, das könnte ich nicht, sag ich dir ganz ehrlich. Also, das wäre nichts für mich. Dafür bin ich zu am Arsch am nächsten Tag. Also ich könnte das natürlich mal machen. Bei mir ist es halt gerade so problematisch, ich gehe meistens um 4 ins Bett, also schlaf um 4 und schlaf dann halt bis um 10 ziemlich genau jeden Tag. Also es sind 6 Stunden, die ich aktuell schlafe. Manchmal gehe ich auch schon um 3 ins Bett. Aber früher geht's irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Das wahrscheinlich, weil wir so spät essen und weil wir abends immer vor allem arbeiten. Ich arbeite ja morgens nach dem Aufstehen direkt 2 Stunden, weil da habe ich richtig Energie. Da mache ich dann so Sachen wie E-Mails schreiben, Sachen zusammenzählen, Rechnungen, Steuerberater, bla bla bla. Und abends mache ich so Sachen wie Podcast aufnehmen, bla bla bla. Aber ich merke, ich sollte das tauschen. Denn bei mir ist es so, dass ich morgens viel frischer bin, viel spannender und quietschfidel. Und während hingegen abends, ihr hört das vielleicht, ich habe heute schon ganz so eine Schläfrigkeit in der Stimme. Ich habe so ein richtig ruhiges Gemüt. Ich könnte mich jetzt hier auch schön, wenn wir hier fertig sind mit dem Podcast, mache ich mir schön in der Küche einen schönen Podcast an, mache mir ein Weinchen auf, ne, oder haben wir hier schon offen. Und dann wird hier schön langsam vor sich hingeköchelt. Und dann ist meine Freundin um 22 Uhr fertig mit dem Podcast aufnehmen. Und dann gibt's um 22.30 Uhr schön lecker Essen.
Sehr gut. Ich schaue die Höhle der Löwen heute.
Das heißt, wir haben noch, klingt aber auch spannend.
Genau 9 Minuten.
Ja, ich würde sagen, also wenn du keine Fragen mehr hast, können wir es aber auch hier mal
belassen. Wir haben noch ein paar Fragen, wir hauen uns auch.
Dann hau noch eine.
Eine
abschließende Frage, das ist doch fair.
Warte mal, dann suche ich mir mal eine raus.
Sehr gerne. Wenn ihr natürlich nach wie vor Fragen an uns habt, könnt ihr uns natürlich immer wieder gerne schreiben. Ihr kennt ja unser Instagram-Profil. Ihr könnt uns natürlich aber auch irgendwie privat, habe ich ja, und der Dennis auch Profile. Können uns auch nochmal schreiben und
okay, ich habe eine epische letzte Frage. Das sind dann zwar noch welche offen, aber die ist episch. Mhm. Der Benjamin fragt: Tupac oder Biggie?
Biggie.
Ja, safe. Und er sagt, jeder weiß, dass es Tupac ist. Nee. Benjamin, leider nein. Es ist Biggie und damit entlassen wir euch und freuen uns aufs nächste Mal. Ich habe noch kurz was in eigener Sache, was ich gerne noch erwähnen möchte, für die bis hierhin noch zugehört haben. Das ist sehr schön. Wir haben ja immer die letzten Wochen transparent darüber gesprochen, wie es in den Betrieben, zumindest bei mir, aussieht und dass da ein bisschen Stillstand war und letzte Folge waren noch nicht mal Gutscheine auf dem Markt von unserer Seite aus. Die gibt's jetzt allerdings und wir machen ab Mai ein Munchies-Konzept. Das heißt, ich würde freuen, wenn ihr aus Mannheim und Umgebung kommt, wenn ihr bei uns vorbeischaut. Das ist ein Takeaway-Konzept von der Emma Wolf nennt sich Emanchis, also Emma plus Manchis gleich Emanchis, und da gibt's lecker Essen zum Mitnehmen. Ihr könnt bei Instagram, bei Facebook oder im Newsletter, kriegt ihr Infos, und das wäre sehr schön, wenn ihr uns da supporten könntet. Und ich lade da demnächst mal irgendwas hoch in eine Story, da gebe ich auch nochmal eine Info mal dazu. Haut es doch mal gerne bei euch in die Stories oder auf euer Profil, einfach damit der Name so ein bisschen aufblinkt. Das würde mich echt sehr, sehr freuen, wenn da so viele Leute wie möglich irgendwie mitziehen und uns da ein bisschen supporten könnten. Und danke an alle die bis jetzt irgendwie Gutscheine gekauft haben und versucht haben, den Chin zu kaufen. Da gab es ein technisches Problem mit der Website. Wir sind dran. Ansonsten gibt's den Chin dann auch vor Ort. Das noch von
meiner Seite. Warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt auf die Seite gehe, ja. Also ich gehe jetzt hier auf emmawolf.com. Also emmawolf1920.com. Genau. So, jetzt gehen wir da mal drauf. Das ist ja auch eine herrliche Website, das kann man immer sagen. So, und dann, wo kann ich jetzt was kaufen? Ah, hier, genau. Gutschein 200 Euro, Gutschein 150 Euro, Gutschein 100 Euro, Gutschein 75 Euro, 25,50. Okay, das ist ja geil.
Genau, also das kannst du machen und dann kannst du bestellen. Und
das mach ich doch direkt.
Das Emanchis wird aber eine eigene Website haben, aber alles... Das werdet ihr alles noch
erklären. Nee, aber ich will da mal ganz kurz noch was dazu wissen. Ihr liefert nicht, man muss bei euch vorbeikommen. Genau. Und sind es dann Sachen, die man sofort, beißt man sofort rein, ja, oder nimmt man die, ja, mit nach Hause und macht sich die zu Hause?
Das sind ganz normale, fertig gekochte, also frisch zubereitete Gerichte, die du jetzt nicht nochmal irgendwie warm machen musst und selbst nochmal zuzubereiten, sondern einfach ein Fertiggericht, so gesehen, weißt du? Also so wie es auf dem Teller landen würde, so landet es halt in der Takeaway-Box und du nimmst es mit nach Hause und isst es dann direkt. Im besten Fall.
Okay, krass. Genau. Und gehst du da so ein bisschen weg von dem Sternenkonzept oder machst du es?
Das ist schon Emma-Style, ja. Also so, ich sag mal, so Business-Lunch-mäßig, vielleicht ein bisschen vereinfachter. Aber hier und da kommen mal Specials, da gibt's dann schon auch Top-Produkte, ja. Also es ist schon leckeres Comfort-Food, sage ich mal, ja. Also nicht zu einfach, nicht zu kompliziert, einfach lecker, und da gibt's dann auch mal Wochen-Specials oder Tages-Specials, und müssen wir mal schauen, wohin die Reise geht, wie sich das entwickelt, ja. Das wird jetzt wahrscheinlich die nächsten 1 bis 2 Monate so unser Konzept sein, bis man da mehr erfährt von der Regierung, wie das mit den Lockerungen ist. Bei uns wird's halt tatsächlich so sein, dass wir da nicht viel von haben, wenn da irgendeine Lockerung drin ist mit, keine Ahnung, 1,5 Metern Abstand und Mundschutz, gewinnst du bei uns auch keinen Blumentopf, weil wir einfach so wenig Plätze haben. Und dann, ich freue mich auf Emanchis jetzt, da habe ich Bock drauf.
Da freue ich mich auch drauf. Schade, dass ich so weit weg wohne. Sonst würde ich natürlich einfach mal vorbeihuschen, ne, und würde mir was holen.
Ja, klar. Naja.
Scheiße. Naja, gut. Aber das mit den Gutscheinen ist geil, weil jetzt ist eh gerade so die Phase, wo so viele Leute Geburtstag haben. Und ich kenne einen, der würde da mal sehr, sehr gerne essen gehen, und zwar der Marek. Und jetzt bestelle ich da einen Gutschein. Was soll ich bestellen? Wie viel brauche ich?
Ich finde, der Marek ist schon 200 Euro wert.
So. 150 Euro, machen wir. Ich habe mir letztes Jahr zum Geburtstag einen Gutschein für Baggerfahren geschenkt. Der war, glaube ich, noch teurer. Zu Weihnachten war das. Und ist er einmal gefahren? Nee.
War der nicht? Doch, ihr wart doch Baggerfahren, oder?
Nee, wir waren nicht Baggerfahren. Leider nicht, nee, leider, okay, wirklich nicht.
Alles klar.
Ist auch schade. Naja, Mausi, das war ein schöner Podcast.
Sehr schön.
Ja. Ein ganz, ganz entspannter Podcast. Ich war heute sehr, sehr entspannt. Ich glaube, ich war noch nie so entspannt wie heute. Ich hoffe, der Vibe ist 420 Blaze It, Alter, ein bisschen auf euch rübergesprungen. Emanchis passt natürlich auch zu 420, Leute. Checkt das auf jeden Fall aus. geht mal schön beim Dennis euch was holen. Und bestellt euch mal Gutscheine, weil das eigentlich eine geile Sache ist, ne? Und meine Adresse kann ich euch geben, wenn ihr mir einen Gutschein von der Emma Wolf schicken wollt. Das mache ich natürlich, gebe ich den durch. Ansonsten, also 25 Euro. Was willst du denn für 25 Euro? Was gibt's denn dafür bei euch? Ein Gang.
Mhm.
Nee, also 100, also ich finde, bei euch geht der Spaß los ab 150 Euro. Pro Person. Also schon 150 Euro pro Person mal machen. Die haben doch jetzt eh alle Geburtstag, die Leute. Ihr wisst doch eh nicht, was ihr denen schenken sollt. Kauft jetzt mal so einen Gutschein. Da flippen die Leute aus, das sag ich euch. Da liegen die euch zu Füßen. Und wenn es denen nicht gefällt, dann könnt ihr immer noch sagen, Mom, kriegst du eine Idee. Gut, toll, 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 Dennis. Ich freue mich sehr. Find's auch gut, dass du bald wieder in der Küche stehst. Ich freue mich, was du da für Kreationen zauberst. In die Boxen rein. Vielleicht kannst du dann auch so Fotos machen mit Tim Raue, der die Stateller-Bilder jetzt, diese Bilder aus der Box hochgeladen hatte.
Ja.
Das fand ich irgendwie ganz witzig.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt Fotos geben, definitiv.
Ja.
Yes, yes, ja. Lasst noch mal einen Daumen nach oben da bei unserem YouTube-Channel und subscribed. Leute, die Glocke. Hey. Spaß. Wir haben aber iTunes-Rezension, könnt ihr schreiben, eine gute. Und das war's. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Und schaut doch mal bei www.schmecken-sie-geschichte.de vorbei. Sichert euch das exklusive Kau- und Schluckprobierpaket der historischen Rebsorten, nur solange der Vorrat reicht. Und wenn ihr euch in den Newsletter eintragt, gibt's nochmal 10% Rabatt on top. Das ist doch mal was. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Podcast. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.